Hallo und herzlich willkommen zu Chaos Radio 206. Hardware Hacking, die Basics. Für Anfänger durfte ich es nicht nennen. Ja, wir senden heute wieder live auf dem, aus dem Chaos Computer Club in Berlin. Falls ihr noch vorbeikommen wollt, Marienstraße 11 in Berlin-Mitte. Da kann man einfach zugucken, wie wir Radio machen. Das kann man auch im Internet unter streaming.media.ccc.de. Und bevor wir heute mit dem eigentlichen Thema anfangen, habe ich noch sozusagen eine kleine Hausmeisterei für diese Sendung. Möchte an dieser Stelle schon mal Dennis vorstellen, der, glaube ich, das Saalmikrofon hat, das wir auch hier haben. Hallo, guten Tag, Dennis. Na?
Hallo.
Guten Tag. Und der Peter, der gleich auch was dazu sagen wird.
Moin.
Ihr beide habt gerade unisono gesagt, ich habe mich fast gefühlt wie im Radio, wo du sagst, das ist ja viel zu lang, dieser Trailer, das geht ja gar nicht. Und tatsächlich ist das auch ab und zu Feedback von Leuten, die da draußen, also ihr Hörer sagt das auch manchmal, also dass dieser Trailer, der hat halt gut beim Chaos-Kongress funktioniert, wo er halt auch die Eröffnungsmelodie war, aber hier sei er irgendwie, Das Problem ist, was machen wir stattdessen? Und da das Chaos-Radio also von der Idee her so eine crowd-gesourcete Sache ist, falls jemand einen Vorschlag für einen schönen Opener hat oder selber einen komponieren, produzieren oder abgeben möchte, sehr gerne, die E-Mail-Adresse ist chaosradio@ccc.de. Dort kann man einen schönen neuen Opener abgeben, und falls hier das Triumvirat des guten Geschmacks, der sich dann dafür entscheidet, würden wir den auch nehmen. Bis dahin müssen wir diesen hier weiternehmen. So viel dazu. Jetzt aber zum eigentlichen Thema, wo ich wirklich ganz viele Leute begrüße. Wir sind, wie gesagt, live in der Marienstraße 11 in Berlin. Wenn mal bitte alle anwesenden Menschen Krach machen könnten. Ja, also wenn ich würde sagen, so semi-motivierte Nerds üben akademischen Applaus. Das machen wir heute hier in der Marienstraße 11. Zu Gast auf dem Sofa direkt sind der Herr Starbuck.
Schönen guten Abend.
Der auch bitte direkt ins Mikrofon spricht.
Das liegt am Mikrofon.
Natürlich, schuld ist immer die Badehose.
Peter, lauter, bitte.
Peter.
Hallo.
Mirko.
Hallo.
Kamerakind ist Danimo. Und Wetter an den Reglern. Das ist also wirklich, wir fahren heute mit einem großen Besteck auf. So. Hardware-Hacking. Wir hatten ja schon mal eine Sendung ich wollte sagen vor kurzem, aber die ist schon eine ganze Weile her, fast ein Jahr, glaube ich. Da ging es darum, auf Chips von hinten aufzuschleifen. Das ist also sagen das große Besteck, da wurde dann irgendwie wissenschaftlich auch dran gearbeitet. Heute wollen wir mit dem Hardware-Hacking quasi am anderen Ende anfangen, also so ganz, ganz einfach. Und bevor wir das machen, würde ich ja gerne von euch nochmal wissen, warum fängt man damit überhaupt an? Also ich meine, normalerweise, wenn wir im Chaosradio über Hacks reden, dann meint ihr ja Software. Also da wird halt irgendwas sozusagen umprogrammiert oder ein Buffer zum Overflowen gebracht oder möglicherweise ist die Software auch sozusagen so eng in einem Gerät versteckt, dass man da irgendwie Chips neu bespielt. Aber es ist und bleibt Software. Was ist denn jetzt eigentlich, vielleicht das dann lieber die erste Frage, was ist denn eigentlich Hardware-Hacking?
Also, da kommt auf jeden Fall auch irgendwann dann Software drin vor später. Ja. Also ich meine, also wir reden jetzt hier von einfach zum Beispiel Routern oder irgendwie Switches oder sowas. Also halt so Hardware-Geräte, DVD-Player, Spielkonsolen, die man halt irgendwie dann aufmacht, zerlegt und dann irgendwie sich die Innereien anguckt und im Zweifelsfall auch Dinge damit tut.
Also sagen, die Grenze ist fließend.
Definitiv. Also ich glaube, heutzutage so richtig doll nur Hardware-Hacks gibt es fast gar nicht mehr, weil halt in jedem Hardware-Gerät inzwischen irgendwie auch ein Prozessor drin ist und Speicher drin ist und da auch Software drauf läuft, von daher.
Aber würdest du dann quasi sagen, ein Hardware-Hack ist es dann, wenn man anfängt, den Gehäusedeckel abzunehmen?
Das gehört dann auf jeden Fall dazu, genau.
Okay.
Also sagen wir, Hardware ist irgendwas, wo man nicht in die Tastatur reinhämmert, um es zu hacken, sondern der Rest.
Okay. Stell mir das mit einem Lötkolben vor. Nimm mal einen Lötkolben dazu.
Zum Beispiel. Also ja, das ist, glaube ich, so das Grundlegende, wenn man irgendwie Hardware-Hacken macht.
Ich habe in der Vorbereitungsliste steht auch Hammer.
Habe ich da nicht reingetragen.
War das sozusagen, ist das das Frustinstrument oder braucht man manchmal wirklich einen Hammer?
Also ich habe auf jeden Fall schon eine Schleifmaschine benutzt, um Sachen aufzumachen.
Okay.
Natürlich irgendwie Kneifzangen, Rohrzangen, diverse große Zangen, Hammer glaube ich bisher tatsächlich noch nicht.
Okay.
Doch. Ein EEPROM aufmachen. Hammer und einen Schraubenzieher, dann setzt man ein Gehäuse an und haut gegen und dann ist der Deckel ab.
Also EEPROM ist sozusagen, also wie
ein Chip.
Wie normale Menschen kennen den Chip ja sozusagen, ist dieses schwarze Kästchen, da kommen so Beinchen raus. Und das ist aber eigentlich auch nur ein Gehäuse.
Genau, also ich rede davon, also beim EEPROM ist es so, dass du dieses gleiche Gehäuse hast und hast oben halt so einen kleinen Deckel drin. Weil früher hat man die halt mit UV belichtet, um sie wieder zu löschen.
Und das Glasfenster meinst du?
Genau, das Glasfenster. Und um an den Chip ranzukommen, muss man halt irgendwie den Deckel abmachen mit dem Glasfenster und da ist es am einfachsten, tatsächlich einen Hammer zu nehmen und einen Schraubenzieher setzt man an der Seite an, haut einmal gegen und dann macht's plopp und der Deckel ist ab.
Hardware-Hacking mit dem Hammer. Auch das wäre ein schöner Name für die Sendung gewesen. So, Peter, warum eigentlich Hardware-Hacking? Also sagen, was, an welchem Punkt sagst du, ist Hardware-Hacking notwendig und was kann man damit erreichen?
Ja, also es gibt sicherlich verschiedene Motivationen, das zu tun. Also wir hatten ja zum Beispiel neulich das Chaos Radio, wo es um die Anti-Feature geht. Manchmal ist Hardware-Hacking nötig, um ein Anti-Feature in einem Gerät zu beseitigen.
Nochmal kurz erklären, was das ist, für alle, die Sendung...
Bug. Wenn ein Gerät eine Funktion hat, die man gar nicht haben will, aber die der Hersteller einem trotzdem unbedingt aufdrücken möchte.
Ja.
Oder einfach auch vielleicht der Forschungsdrang. Man hat um sich herum jede Menge so kleine schwarze blinkende Kisten, aber man weiß gar nicht so genau, was die machen. Mal reingucken, mal schauen, wie die eigentlich funktionieren oder vielleicht Features nachrüsten.
Ich glaube, Features nachrüsten ist ein ganz wichtiges Beispiel dabei.
Okay,
also zum Beispiel ein anderes Betriebssystem drauflaufen zu lassen, irgendwie mehr Sachen, also dass es irgendwie nicht nur, dass man da nicht mehr nur zocken kann, sondern zum Beispiel auch DVDs gucken oder sowas.
Aber ist es, also das hört sich für mich tatsächlich jetzt so an, dass das Hardware-Hacking ist erstmal tatsächlich nur sozusagen sich den Zugang zu einem Gerät zu verschaffen, um dann dort neue Software raufzuspielen.
Also wie gesagt, so richtig ganz klar, nur Hardware-Hacking-Sachen ist halt heutzutage schwierig oder irgendwie kaum noch da.
Okay. Also in den meisten Geräten ist ja heutzutage auch ein General-Purpose-Computer drin, wo einfach Software drauf läuft. Und die haben dann noch so definierte Schnittstellen meistens, die einfach immer mit einherkommen. Und an diese kann man dann halt einfach noch Hardware-Mods ranhängen. Zum Beispiel irgendwie Hardware-Funktionalität nachrüsten über eine serielle Schnittstelle oder über Bus-Systeme. Da gibt es SPI und diverse andere.
Kommen wir nachher Details. Aber es ist schon auch möglich, sozusagen noch etwas extra dran zu hängen. Eine extra Lampe, ein extra Lautsprecher, ein extra Sensor, ein extra was auch immer. Das macht man schon auch noch.
Okay. Ich habe ein Beispiel für Hardware-Hacking ohne Software. Habe ich vor ein paar Wochen gemacht oder besser gesagt, ein Freund hier hat das gemacht, mir war es zu klein zum Gucken. Und zwar hatte ich einen TomTom, der hatte einen USB-Anschluss und Stromanschluss. Und der Stromanschluss, ich glaube, mein Netzteil war aber kaputt. Und dann dachte ich, eigentlich müsste man das Scheißding auch über USB laden können. Also hat er das dann umgelötet von USB, also von dem USB-Anschluss zu dem Netzstecker. Und schon konnte man das Ding über USB laden, hat nichts mit Software zu tun und jetzt funktioniert das Teil wieder.
Also sagen, im Gerät die
einfach eine Leitung von dem USB-Strom, der nicht genutzt wurde, zu dem Netzteilstecker rübergelegt, sodass der Strom von einer anderen Quelle kommt und jetzt lädt er über USB.
Das hört sich relativ einfach an, kann man das...
Das war auch ganz easy, so eine Leitung löten, zwei Punkte, fertig.
Muss man nur wissen, wo es ist.
Genau, kann man ja messen. Wo USB sind ja nur vier Leitungen, dann muss man denen rausfinden, wo der Strom liegt. Bei dem Netzteil muss man nicht den Ground nehmen, sondern da, wo halt die 5 Volt anliegen und fertig.
Muss man nur messen. Weil wir vielleicht
muss man nur messen. Nachher
nochmal genauer drauf.
Da sind wir wieder bei den Geräten, die man braucht.
Messen kommt auf jeden Fall noch.
Genau,
messen
kommt auf jeden Fall noch. In dem Fall hier dann halt ein Voltmeter.
Okay, da kommen wir noch dazu auf jeden Fall. Hat das dieses, also das ist jetzt sagen jetzt praktisch, gibt es auch so, also Hacks ist ja im Volksmund immer dieses Sicherheitslücken. Kann man auch sozusagen seine Geräte sicherer / unsicherer machen oder zerforschen, wie es so schön heißt?
Du meinst sie kaputt machen dabei?
Naja, oder Dinge rausfinden, wie man da rankommt an Dinge, die man nicht und so weiter.
Na, also der Klassiker wahrscheinlich ist, oder sagen wir, ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass ein EC-Kartenterminal, wo halt, man will halt irgendwie an die Inner reinkommen. Also die sind halt natürlich gut geschützt, wie zum Beispiel die Keys. Und da hast du halt relativ viele Hardware-basierte Sicherungsmechanismen. Das heißt, irgendwie, du musst es tatsächlich aufmachen und kaputt machen und Sachen auseinandernehmen, um rauszufinden, wie es im Endeffekt funktioniert, um dann beim nächsten die Sachen umgehen zu können. Also da sind zum Beispiel Drähte ins Gehäuse eingebaut, die halt abgefragt werden. Und wenn man das den Draht halt irgendwie kaputt macht beim Aufmachen, dann werden die Keys gelöscht. Das heißt, man muss halt erstmal ins Aufmachen, sieht halt, wo, da gehen die Drähte lang. Das heißt, beim nächsten Mal muss man halt die Drähte vorher überbrücken, bevor man sie kaputt macht.
Und habt ihr auch schon sozusagen irgendwie Geräte auseinandergebaut und dann entdeckt, oh, entschuldigen Sie, das macht ja noch Dinge, die sollst du eigentlich gar nicht tun? Oder findet man das nicht durch Hardware-Hacking raus?
Also zum Beispiel, was man rausfindet, USB-Sticks gab es relativ, also vor einer Weile den Fall, dass halt irgendwie kleinere USB-Chips verbaut wurden in den Sticks. Die haben halt behauptet, es wären 4 Gigabyte. Und wenn man es aufgemacht hat, hat man den Chip angeguckt und hat gesehen, irgendwie, oh, das sind ja nur 2 Gigabyte. Oder Kondensatoren ist auch so ein klassisches Beispiel. So riesengroße Kondensatoren, wo drauf steht, für 300 Volt gängig und machen so und so viel Verrat. Wenn man es aufmacht, hängt da so ein ganz kleiner Mikrokondensator drin, der halt natürlich sofort, wenn man Strom anlegt, irgendwie durchbrennt. Ja, aber genau, sowas, also das ist dann so klassische Hardware-Sachen, die man rausfindet, die man, also ist gut, dass man sie rausgefunden hat, aber will man natürlich eigentlich nicht haben.
Will man eigentlich.
Also oft ist halt auch ein Hardware-Hack notwendig, um danach weitere klassische Software-Hacks zu machen. Also Geräte, die dir keine Schnittstelle bieten auf den ersten Blick, wo du normalerweise anders dran gehen würdest, musst du dir vielleicht diese Schnittstelle erstmal freilegen oder finden und dann kannst du halt Dinge machen, die man sonst auf anderem Wege tun würde. Also manchmal ist das auch einfach nur Mittel zum Zweck.
Okay.
Genau, man weiß ja auch erstmal gar nicht, was in dem Gerät drin ist und diese Information, was für ein Chip da drin ist, welche Komponenten und so weiter, die stehen ja nicht auf dem Gehäuse drauf oder in der Bedienungsanleitung. Also da muss man ja erstmal ein bisschen nachforschen und das macht man meistens, indem man das Gerät erstmal aufmacht, sich irgendwie eine Schnittstelle sucht, an der vielleicht Informationen ausgegeben werden und diese dann ausliest und auswertet.
Genau, so welche Komponenten drin sind, wie sie zusammengeschaltet sind, wie sie halt verdrahtet sind und wo da vielleicht Pins nach außen gelegt werden, wo man dann halt irgendwie mal raufgucken kann.
Ist das, wenn ich so ein Gerät aufmache, also ich habe jetzt... Okay, Beispiel eines totalen Anfängers. Ich habe neulich, ist mein Rechner kaputt gegangen und ich habe dann den Rechner aufgemacht und habe gesucht, welches Motherboard da eigentlich drin ist, das ich vor 3 Jahren gekauft habe und habe keine Beschriftung gefunden. Ist das so, wenn man so ein Gerät aufmacht, dann sieht man schon sozusagen am Chip oder am Aufdruck, was da drin ist oder muss man das dann noch irgendwie ausmessen?
Nee, also normalerweise suchst du halt tatsächlich nach Chips oder Bezeichnungen und auf den Chips steht das normalerweise auch drauf. Mhm. Du hast natürlich auch den Fall, dass der Hersteller zum Beispiel nicht will, dass du rausfindest, was drin ist und dann zum Beispiel einfach die Beschriftung abpolieren oder irgendwie Fett in Global eingießen, dass man es halt nicht sieht. Und bei der Platine ist es dann wahrscheinlich auf irgendeiner anderen Seite. Also so die normalen Hardwarehersteller, die halt Notebooks bauen, haben irgendwie eigentlich kein Interesse, dass halt Leute nicht wissen, wie die Bezeichnung heißt wohl ist.
Okay. Wie häufig kleben da auch einfach so Kühlkörper drauf oder Klebepaste und die muss man erstmal wegradieren, wegätzen.
Wo ich gerade bei meinem kaputten Motherboard bin, die...
Das sind hier nicht die Computer-Selbsthilfegruppe.
Nee, aber ich wollte tatsächlich aber sowas tatsächlich fragen, weil als Normalsterblicher, wenn es heißt sozusagen, okay, auf diesem jetzt beliebig technisch komplizierten Gerät ist wahrscheinlich Bauteil XY kaputt. Kann man das eigentlich sozusagen irgendwie Fingerspitzengefühl und Lötzinn oder was auch immer man dafür selber reparieren, theoretisch, wenn man es schafft, dieses einzelne Bauteil zu organisieren, dann raus und reinlöten?
Ich habe da ein ziemlich gutes Beispiel und zwar die AirPort Express, glaube ich, diese kleinen weißen Access Points von Apple, die haben irgendwie so einen Standardfehler, dass der ein Transistor, glaube ich, oder ein Kondensator halt zu unterdimensioniert ist und halt immer der gleiche Chip durchbrennt. Mhm. Und da kannst du halt irgendwie gucken, irgendwie machst du auf, du siehst halt auch, und der ist halt explodiert, also siehst halt so Schmauchspuren dran. Ne? Und dann kaufst du dir halt das gleiche Teil, lötest das kaputte aus, lötest das neue ein und in der Regel funktioniert es dann auch wieder. Also so die ganz einfachen Sachen, das geht halt schon. Also gerade so bei Netzteilen ist halt klassischerweise, dass halt eine Diode durchbrennt oder ein Kondensator und das sieht man erstens und zweitens sind halt irgendwie 2 Lötpunkte abzulöten, neu anlöten und geht.
Ich will jetzt gleich von den anderen auch noch sozusagen mal ein paar Beispiele wissen, aber ich möchte an dieser einen Stelle schon mal nachfragen, dieses Löten. Das ist ja, wenn man so raufguckt, auf diesen Platinen sind ja die Abstände zwischen den einzelnen Lötpunkten wie, also unter einem Millimeter manchmal. Macht man das von Hand oder ist das nicht eigentlich alles Maschinenlötungs von minimalen Nanorobotern, die da über die Platine kriechen? Und
also in der Fabrik bauen das für gewöhnlich Maschinen, aber...
Kleine chinesische Kinder.
Ja, aber selber hast du ja für gewöhnlich so einen Roboter nicht da, deswegen musst du da schon selber ran.
Also die Frage ist... Die Frage
mit der Lupe dann halt.
Die Frage ist, geht das überhaupt?
Ja, mit einer Lupe und sehr guten Augen.
Also den Kram, den du auf der Platine noch ganz gut sehen kannst, den kannst du eigentlich auch, wenn du ein bisschen geübt bist, löten. Das liegt auch daran, dass dieses Lötzinn sich ja so Adhäsionskräften unterliegt. Das heißt, das läuft schon dahin, wo es hin muss und sammelt sich nicht irgendwo dazwischen. Deswegen kriegt man es meistens ganz gut hin, wenn man eine halbwegs ruhige Hand hat.
Also das OpenWRT-Projekt hat auch mal 800 Router bekommen, wovon irgendwie 2-3 verlötet waren. Also da waren wirklich Menschenhände am Werk, das waren keine Maschinen. Das hat mich auch ein wenig schockiert, dass so eine große Masse an Routern wirklich noch von Hand gelötet wird.
Und die muss sie dann auch erst nochmal sozusagen relöten?
Ja, also die drei haben wir dann einfach aussortiert. Aber okay. Schon allein, dass so ein Fehler passiert, der passiert ja nicht durch Maschinenverarbeitung, ja. Sondern das war wirklich ein Indiz, dass das noch händisch gemacht wird.
Hast du da auch noch ein schönes Beispiel für Hardware-Hacking? Also eines deiner Projekte, jetzt haben wir schon gehört, irgendwie TomTom Stromzufuhr reparieren, bei einem Router ein bestimmtes Bauteil austauschen. Was gibt es noch so für den Hausgebrauch? Hast du da was?
Man kann, also ich weiß nicht, Router sind ja jetzt zum Beispiel Geräte, denen man sehr viel Daten anvertraut. Also der gesamte Internetverkehr geht da ja rüber. Vielleicht möchte man da einfach Software drauf haben, die man selbst auditieren kann, also Open-Source-Software oder sonstige Änderungen vornehmen, die ja proprietäre Software auf diesen Geräten ersetzen.
Mhm. Aber das, also so Software auf Router spielen, das stelle ich mir schon eher vor, als ich schließe irgendwann spiele Software drauf. Muss man einen Router dafür aufmachen?
Naja, irgendwie muss ja ein Anfang gemacht werden. Und wenn so ein Router irgendwie auf den Markt kommt, dann weiß ja niemand außer der Hersteller, was da eigentlich verbaut ist. Und entsprechend muss man halt anfangen, das Gerät aufzumachen, Informationen über die verbauten Chips zu sammeln. Vielleicht ist dieses Modell dann ähnlich eines anderen und es ist sehr einfach zu unterstützen. Gegebenenfalls müssen Treiber geschrieben werden. Aber wenn das am Ende dann alles gemacht ist, dann kann eigentlich jeder dann einfach über das Webinterface ein Firmware-Update einspielen.
Okay, aha. Also das, was man sozusagen zu Hause macht, mit diesem einfach was Neues einspielen, das ist dann, man genießt die Arbeit der Früchte der Leute, die das erste Mal so ein Ding wirklich aufgemacht
genau.
haben.
Genau.
Aha, verstehe. Peter, hast du auch noch ein schönes Lieblingsbeispiel für Hardware-Hacking?
Ja, ich weiß nicht, ob es Lieblingsbeispiel ist, aber wenn wir gerade bei dem Thema Router sind, also wir hatten letztes Jahr auch mal so ein ähnliches Gerät, wie von dem Mirko gerade sprach, und da war uns zu wenig Speicher drin. Und in so Routern, der verbaute Flash-Speicher, das ist so ein Stein mit 8 Beinchen, den kriegt man noch relativ leicht rausgelötet und dann kann man sich einen größeren reinlöten und dann war da auf einmal mehr Platz, um mehr Software unterzubringen, mit der man spielen konnte.
Faszinierend, das geht einfach so.
Ja, ja.
Sehr schön.
Ich kann mich auch noch an ein Beispiel erinnern.
Ja, bitte.
Dieser erste Router, auf dem wirklich ein Linux lief, der irgendwie hackable war, war der Linksys WRT54G. Und der hatte noch so ein paar Pins, das waren so GPIOs, General Purpose Input Output Pins. Und da konnte man zum Beispiel so alte Nokia-Handy-Displays ranlöten und dort dann noch Daten anzeigen lassen, wie zum Beispiel der Datendurchsatz gerade ist oder okay. was die Uhrzeit ist. Man konnte es halt arbiträr ansteuern von dem Router. Das war ein schöner Hack.
Das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil das halt Dinge sind, die in diesem Router drin sind, diese GPIOs, die sind halt aus dem verbauten Chip rausgefallen, die waren für den Router aber gar nicht notwendig, waren aber drin und kann man halt benutzen, steht aber nicht im Handbuch und sagt der Hersteller auch nicht, klar, löt doch mal ein Display dran, aber kann man halt machen. Also in vielen Geräten ist halt mehr drin, als man so erwarten würde.
Und weißt du halt dann auch erst, wenn du es tatsächlich aufgemacht hast und gesehen hast, dass dann der Chip drin ist und dass dann auch die Leitung vielleicht sogar auf der Platine rausgezogen wird.
Wie lange dauert denn sowas? Also wenn ich jetzt einen Router aufmachen würde, dann würde ich sehen, haha, da sind Bauteile drin. Jetzt weiß man vielleicht irgendwie ein bisschen mehr drüber, wie lange dauert es in so einem Gerät, wo es im Prinzip keine Dokumentation gibt, herauszufinden, okay, dieses Beinchen, was da ist, da könnte jetzt möglicherweise könnte man noch ein Display dran nageln.
Na Mirko, willst du vielleicht nicht einfach mal wirklich so einen Arbeitsablauf für so einen Router mal erzählen? Das ist vielleicht am sinnvollsten, das mal am Beispiel zu machen, was man so da getan hat.
Also so Router haben im Normalfall serielle Schnittstellen. Das sind so 4 Pins oder 2x4 Pins. Und wenn man sich damit verbindet, dann kann man schon mal in aller Regel irgendwelche Ausgaben mit einsehen und also mitsniffen.
Ich meinte noch einen Schritt weiter vorne, irgendwie mit Router aufmachen und erstmal die serielle Schnittstelle finden und so.
Das wollte ich gerade fragen, wenn du sagst serielle Schnittstelle, dann stelle ich mir vor, das ist sozusagen so eine Buchse, wo Pins rausgucken. Aber man schraubt erstmal das Gehäuse auf und dann sind da irgendwo auf der Platine Beinchen. Oder wie?
Ja, im besten Fall. Da müssen nicht mal Beinchen sein. Das können auch einfach so 4 kleine Löcher sein in einer Reihe. Mhm. Und da muss man da erst Beinchen ranlöten.
Okay. Woher weiß man, dass es eine serielle Schnittstelle genau. ist?
Also was du machst das Gerät auf, dann siehst du, da ist dieser und der Chip drin. Dann weißt du, guckst du ins Datenblatt von dem Chip, weil die gibt's halt normalerweise im Netz, und dann siehst du, ach cool, der hat ja irgendwie ein serielles Interface mit dabei. Dann weißt du, welche Beinchen sind, dann guckst du halt, wo die Beine vielleicht hingeführt werden auf der Leiterplatte. Und dann lötest du da dein Kabel ran, steckst deinen Computer ran und dann kannst du anfangen, mit dem Seriellen irgendwas zu tun.
Aber erstmal musst du sicherstellen, dass überhaupt die serielle Schnittstelle ist, und diese 4 Beinchen.
Und wie macht man das?
Und die serielle Schnittstelle sind Signale, die zwischen 0 und 3,3 oder 0 und 5 Volt laufen. Und da guckt man einfach, also ein Pin ist auf jeden Fall immer Ground, also 0 Volt. Mhm. Ein Pin ist dann VCC, also die Spannung, sowas wie 3,3 oder 5 Volt. Und die anderen beiden Pins, die pegeln immer dazwischen, die pendeln. Und das ist dann einmal RX und TX. Das eine ist für ausgehende Signale und das andere ist für eingehende Signale.
Das heißt, man kann das irgendwie messen?
Genau, man kann da also einen Oszilloskop zum Beispiel ranhängen, aber wenn man sowas nicht hat, sondern nur so ein Voltmeter, dann kann man zum Beispiel sehen, aha, der eine Pin sind 3,3 Volt, der andere sind nichts. Und die anderen beiden sind irgendwie 1, irgendwas Volt. Das ist dann so der Durchschnitt zwischen diesen Pendelungen. Und damit kann man dann ziemlich sicher sagen, das ist die serielle Schnittstelle.
Kann man damit auch so ein Gerät frickeln, dass das sozusagen dann einmal raucht und dann war es das, weil irgendein Kurzschluss drin ist?
Wenn du zum Beispiel VCC an einen Pin ranpackst, der nicht VCC erwartet, dann kann das durchaus passieren.
Ist dir schon mal was explodiert?
Verraucht auf jeden Fall, ja.
Ist das, also sagen, das ist nicht wirklich gefährlich, also man im Prinzip...
Das würde ich nicht sagen. Also tatsächlich, wenn so Sachen irgendwie wie verrauchen, also das kann dann irgendwie auch mal eine kleine Explosion sein und dann fliegen dir irgendwie auch mal durchaus kleine Splitter um die Ohren.
Also tatsächlich
sozusagen... Da muss man halt schon richtig viel falsch machen, aber das kann durchaus passieren.
Okay, aber wenn man sozusagen, wenn man jetzt todesmutig zum ersten Mal so ein Ding, so eine Brille... So eine Schutzbrille?
Kann nicht schaden.
Gibt es da generell, also bevor wir jetzt zu allem anderen kommen, gibt es generell noch Dinge, die ich anziehen sollte, wenn ich zum ersten Mal mit Hardware grob experimentiere? Also Schutzbrille jetzt so, ist nicht schlecht. Noch irgendwie Handschuhe?
So wie du klingst, vielleicht ein Kleidchen.
Was soll denn das heißen?
Nee, also ich glaube tatsächlich, also die Basics, sagen wir mal, ein Lötkolben und ein Oszilloskop und ein Schraubenzieher in der Hand hat, sollte man halt mit den Geräten umgehen können.
Okay.
Aber so richtig Schutzausrüstung gibt es irgendwie nicht.
Alles klar.
Keine Wollpullis auf Teppich.
Ja, das ist tatsächlich
was? Gut. Aha, was?
Guter Punkt.
Erkläre er sich genauer.
Na, keine sich aufladenden Wollpullis, wenn du dann da an den Chips rumspielst und die hochempfindlich sind, dass sich dann mal dein Pulli da entlädt, weil du vorher über deinen Teppich geschlürft bist, weil du noch irgendwie Plasterhausschuhe anhast, dann ist das keine gute Idee.
Also elektrostatische Aufladung.
Genau.
Das sind halt Hochspannungen, also tatsächlich so 10.000 Volt und wenn der kleine.
Ja. Tatsächlich?
Ja.
Also,
kleine Ströme, hohe
Spannungen. Man liest ja immer, ne, so, wenn du die neue Grafikkarte oder die RAM-Riegel in den Rechner steckst, dann bitte hier entlade dich.
Genau.
Zehntausende Volt?
Ja. Also es ist nicht gefährlich.
Ich habe jetzt Angst vor meinem Teppich.
Na, so ein Funkenschlag braucht halt, für einen Millimeter braucht halt 1000 Volt, sagt man. Und wenn der schon mal jemand anderen, der sich gerade aufgeladen hat, wenn du den berührst, dann siehst du schon über deinen Finger mal so ein.
Also du. Du
zwei, drei Millimeter Funkenflug.
Du hast halt ganz kleine Ströme und auch nur für einen ganz kurzen Zeitpunkt. Mhm. Von daher ist es halt prinzipiell, sind da keine Energien großartig dabei, aber halt in so einem kurzen Zeitpunkt halt doch. Und das reicht dann im Zweifelsfall schon, um den Chip dann tatsächlich kaputt zu machen. Also so EMV-Problematiken, das ist ganz üblich, dass man sich damit wirklich Chips kaputt macht.
Okay. Also vor 30, 40 Jahren ging das noch nicht, weil die Bauteile da noch irgendwie sehr grob waren.
Ja, nicht so empfindlich.
Aber heutzutage wird ja alles immer kleiner und läuft immer mit viel weniger Strom. Also eine Grafikkarte heute, die läuft mit irgendwie 1 Volt, so eine Intel-CPU, wo sind die? 0,8, 0,3, ich habe keine Ahnung. Ja, aber es wird halt immer weniger und die werden immer empfindlicher, also musst du immer mehr aufpassen.
Und dieses, ich fasse dann mal an die Heizung an, ist das ein probates Mittel, um sich zu entladen? Oder wie macht
man das? Das Gehäuse, wenn das Kaltgerätekabel noch drinsteckt und noch geerdet ist, also alle drei, dann wenn das Gehäuse anfasst, wenn es aus Metall ist, dann hast du dich eigentlich auch entladen und danach ziehst du den Stecker raus oder lässt ihn sogar drin. Wenn
also ich fasse zum Beispiel immer in die Steckdose. Also nicht an die Pole, sondern an den Schutzleiter. Das ist halt
irgendwie so die beste
Erde.
Sind oben
die Knubbel an der Seite.
Ja. Okay, liebe Kinder, nicht in die Steckdose fassen, sondern wenn, dann an die Schutzleiter, aber vielleicht doch lieber ans Computergehäuse.
Und ich möchte auch nochmal davon abraten, den Stecker drin zu lassen in dem Gerät, an dem man gerade arbeitet.
Wieso das?
Zum sich enterden, also entladen. Das steht sogar in den Anleitungsheften teilweise drin, dass wenn du, bevor du da RAM einbaust, dass du vorher noch einmal den Kasten berühren sollst, wenn der Stecker noch drin ist.
Um sich aufs gleiche Potenzial
zu bringen. Das Gerät soll aus sein, das ist schon klar, aber der Stecker soll noch drin sein.
Also ich dachte ja, als wir heute, als wir angefangen haben, über das Chaosradio zu reden, dass es heute eine sehr filigrane Arbeit wird, wo wir über millimeterdünne Beinchen reden. Jetzt sind wir nach der ersten halben Stunde angekommen bei 10.000 Volt und in die Steckdose fassen. Ich denke, das wird noch spannend. Wir werden jetzt eine kleine Musik spielen, die heute von chipmusic.org kommt. Und der erste Track ist Clam, Dragonfire.
We'll
Chaos Radio 206, Clam Dragonfire war das gerade, könnt ihr euch runterladen unter chipmusic.org. Und wir reden heute hier über Hardware-Hacking und haben natürlich die erste halbe Stunde damit versucht, so ein bisschen Motivation in das Ganze reinzubringen. Was kann man denn damit machen? Was sollte man beachten, wenn man damit anfängt? Und wir haben schon gelernt, man kann damit Geräte besser machen oder vielleicht auch reparieren oder zusätzliche Dinge noch reinbauen oder verhindern, dass sie bestimmte Dinge machen. Und wenn man über den Teppich läuft, der eine Wollpullover hat, kann man möglicherweise 10.000 Volt in sich tragen und kann deswegen in eine Steckdose fassen. Nein, das stimmt so nicht ganz. Hört euch die erste halbe Stunde nochmal an. Das war ein bisschen anders. So, bevor wir jetzt ganz konkret drüber reden, wie man Hardware-Hacking macht, ist hier gerade, während die Musik gespielt wird, noch ein schönes Beispiel gefallen, wo mir aber auch keiner so richtig sagen wollte, worum es eigentlich geht, sondern meinte, frag doch auch einfach mal nach dem Hackerbike.
Es gab ja diese Call-a-Bike-Räder, die gibt es auch immer noch, ja. Von der Deutschen Bahn, die man sich ausleihen konnte, wo behauptet wurde, dass die total sicher wären. Und dann gab es da Leute, die da ein bisschen dran rumfuhrwerkt haben, sich herausgefordert fühlten und daraus Hackerbikes gemacht haben. Man diese Call-a-Bike-Räder einfach verwenden konnte, ohne dafür bezahlen zu müssen.
Und was hat das jetzt mit Hardware-Hacking zu tun? Also ein bisschen genauer würde ich es schon gerne noch wissen.
Das System war ja schon etwas abgesichert und entsprechend musste man da...
Prinzipiell, wie sie funktionieren ist, du hast halt ein Fahrrad.
Ja.
Früher war das so, dass du halt zum einen Kleinen anrufen musstest. Das heißt, du hast die Nummer angerufen, die da irgendwie drauf stand. Dann haben sie dir einen Code durchgegeben. Den Code musstest du an dem Touch-Display eintippen.
Ja.
Dann ist das Fahrrad aufgegangen. Du konntest fahren, zum Abgeben halt andersrum abschließen. Ein Code wird dir angezeigt, du rufst an, sagst den Abschlusscode, sagst, wo du abgestellt hast und dann berechnen sie halt für die Zeit dazwischen den Preis.
Okay.
Und was damals wohl passiert ist, halt dieses Gerät, also das Fahrrad selber oder dieses Touch-Display mit dem Computer drunter oder mit dem Chip drunter aufgeschraubt wurde, sich dann der Chip angeguckt wurde, was da drin so läuft, was da für Software läuft.
Warte mal, also da ist so ein Fahrrad dann mal weggekommen oder wie?
Kurzzeitig.
Sind da Leute auf der Straße? Okay, ja, sie haben es angeguckt, okay.
Angeguckt, analysiert und dann halt genau die Software so umgeschrieben, dass man tatsächlich, wenn man einen definierten Code eingetippt hat, dann auch praktisch umsonst fahren konnte. Das heißt, du hast es halt irgendwie halt ausgeliehen, musstest halt nicht anrufen und fragen, wie ist denn der Code, sondern der Code war halt immer ein gewisser Code. Und beim Abgeben hast du es auch wieder abgegeben und einfach stehen lassen und dann war es halt wieder im Kreislauf drin.
Also so gesehen war es eigentlich gar kein Hardware-Hacking, weil die Hardware wurde ja gar nicht geändert.
Die Hardware wurde tatsächlich nicht geändert, aber die Hardware wurde halt aufgemacht, um zu gucken, was drin war.
Wie, und das hat dann bei diesem einen Fahrrad, wo das verändert wurde? Oder da wurden dann alle Fahrräder in der Stadt irgendwie
umprogrammiert? Einige,
okay. Und dann gab es, wie früher aber im Mittelalter, die Diebe, die so Zinkenzeichen an der Mauer hatten, gab es dann irgendwie so einen grünen Strich am Fahrrad oder sowas?
Tatsächlich es hat halt grün geblinkt, wenn es halt entleihbar war. Ja. Und es hat halt einen gewissen Code drin gehabt, was wie es geblinkt hat, um dass man wusste, dass es
frei war. Das gibt es einen Artikel beim CCC. In der Datenschleuder, genau, ich weiß nicht, was die Adresse ist, aber ich glaube www.ccd/hackabike. Hackabike, genau, ein Wort. Alles klein.
Es gibt immer Menschen, die zur Sendung Shownotes schreiben. Ihr könnt da gerne mithelfen, das ist auch so ein Crowdsourcing-Ding. Falls ihr den richtigen Link wisst, im Gegensatz zu Dennis, dann könnt ihr ihn gerne dort eintragen. Dass die grüne Lampe dann irgendwie Morsezeichen anzeigt, ist ja auch schon so eine Art
Hardware. Nee, es war kein Morsezeichen, sondern sie hat eigentlich alle
angezeigt.
Sekunde einmal geblinkt und nachdem es geändert war, glaube ich, hat jedes achte Blinken ist ausgefallen. Also man muss da schon sehr genau hingucken.
Ich stelle mir gerade Leute vor, die so vom Fahrrad gehen und so und Leute gehen vorbei und denken, was machen die da?
Okay. Das Schöne war, man konnte halt von Weitem schon sehen, ob es sich lohnt, jetzt dahin zu latschen oder nicht.
Ja. Interessant. Sowas kann man also mit Hardware-Hacking auch machen. Na gut, fangen wir jetzt mal ganz von vorn an. Was war denn eigentlich euer erster Hardware-Hack? Also was ist denn, oder andersrum gefragt, was ist denn eine gute Idee, womit man da so mal anfangen kann? Also ich stelle schon mal eine Vermutung an, ein Gerät, das man im Zweifelsfall nicht mehr braucht.
Genau, also wie ich angefangen habe, das war halt so damals im Osten, hat man ja nichts, außer halt Lötkolben und kaputte Hardware. Und also da gab es halt so Schrottplätze und tatsächlich mein Papa ist irgendwie auf die Schrottplätze gegangen, hat irgendwie so alte Platinen aus Radios, aus Fernsehern mitgebracht und ich habe angefangen halt Bauteile auszulöten. Okay. Halt, um erstmal mit dem Lötkolben umgehen zu können, dann hat man nachher irgendwie auch Bauteile gehabt, was irgendwie auch ganz praktisch war. Und im Osten war es ja auch immer so, dass da wurde halt Wert drauf gelegt, dass man irgendwie auch Sachen selber reparieren kann, beziehungsweise war einfach grundlegender, also musste man halt einfach können, um da irgendwie überleben zu können.
Handwerksarbeit quasi.
Genau, und als irgendwie so einfach wirklich mal ein Lötkolben in Hand gehabt zu haben, so als, keine Ahnung, wie 5, 6 Jahre oder sowas, um die halt einfach mal zu wissen, wie das funktioniert, dann im Zweifelsfall auch zu wissen, dass das heiß ist und man nicht vorne anfassen darf. Aber halt so die Basics irgendwie für, man geht mit einem Lötkolben um. Das kann man dann halt beliebig ausweiten auf, man legt ein Strommessgerät an oder baut sich halt so ein ganz einfaches Radio, so ein Transistorradio. Das sind ja drei, vier Bauteile, kann man im Zweifelsfall auch zusammenstecken. Da gibt es halt irgendwie so Breadboards mit fertigen Breadboards. Ach so.
Ich wollte gerade fragen, also man kann natürlich sagen, einfach die handwerkliche Routine damit entwickeln, dass man alte Platinen auseinandernimmt. Es gibt ja auch so Bausätze, glaube ich, irgendwie, die man zum selber löten, die man sich irgendwie anschauen kann. Lohnt sich sowas oder sind die dann zu einfach und man lernt daraus eigentlich nichts?
Nee, ich glaube, also das ist ein ziemlich, ziemlich guter Einstiegspunkt. Also gerade, also die meisten Leute brauchen ja Motivation, um sowas zu lernen. Mhm. Und wenn du halt irgendwie nach 2 Tagen Lötbastelarbeit dann irgendwie was hast, was irgendwie blinkt oder am besten auch deinen Raum in allen RGB-Farben irgendwie beleuchtet, dann ist es natürlich ein guter Anreiz, das zu machen oder eine TV Begun, dass du dann irgendwie durch Kaufhäuser rennen kannst und einen Fernseher ausschalten kannst. Und das sind halt wirklich, da gibt es halt fertige Bausätze, die kosten 10er, da gibt es die Platine, gibt es halt irgendwie die 15 Bauteile und genaue Beschriftung, wo sie hin müssen. Ja. Und dann sitzt du dich einfach hin, steckst halt die Bauteile auf die Platine, lötest sie an und im Endeffekt hast du ein cooles Device und hast da irgendwie 2 Tage Spaß gehabt.
Okay.
Ich weiß, was mein erster Hardware-Hack war. Ja. Ganz, ganz, ganz früher, 30 Jahre her oder so. Und zwar der 64er, den konnte man ja nur an- oder ausschalten, wenn man resetten wollte. Das heißt, man musste immer so machen. Das ist natürlich eigentlich nicht so schön fürs Gerät. Und dann gab es in irgendwelchen, keine Ahnung, C64-Zeitschriften Anleitungen, wie man sich halt so einen Reset-Taste einbaut, damit man ihn halt soft resetten konnte und nicht mal so hardcore an- und ausmachen musste oder aus und an. Und das war, glaube ich, das Erste, was ich so geändert habe.
Hat es gleich geklappt?
Ja. Das war ja auch die eine Leitung an den Taster, die andere Leitung an Ground oder wo noch immer und fertig.
Herzlichen Glückwunsch. Was war es bei euch, Peter, Mirko? Erster Hardware-Hack?
Ich glaube, bei mir war es ein Betamax-Videorekorder, den ich auseinandergenommen habe.
Das ist doch schon vor der großen sozialistischen Oktoberrevolution gewesen. Was hast du damit gemacht? Also hast du einfach nur auseinandergebaut oder hast du tatsächlich auch was damit angestellt?
Ich glaube, ich habe den kaputt gemacht.
Ja, siehst du, Mirko hat das mit dem Hammer da reingeschrieben.
Anscheinend, ja. Sehr gut. Peter, was war bei dir?
Ja, ich glaube, das war so, da gab es noch keine MP3-Player zu kaufen, aber ich wollte irgendwie sowas in meiner Stereoanlage haben und habe dann mit so einem Display an den alten, also so ein 4-Zeilen-Display an den alten Computer dran gemacht und 6 Tasten und das konnte man dann damit bedienen und ganz schrecklich schlecht Musik hören.
Habe ich auch noch ein gutes Beispiel. Ja. In meinem Autoradio gab es irgendwie auch keinen MP3-Player, sondern halt nur ein CD-Laufwerk. Was du halt tun konntest, ist, du hast da, wo der CD-Laufwerk irgendwie die Audioquelle, also wo der Audio rauskam, hast du halt eine Klinkenstecke angelötet und dann hast du halt einen Klinkenstecker, wo du deinen MP3-Player anstecken konntest. Musst allerdings noch eine CD drin haben, weil irgendwie sich was drehen musste, weil sonst keine Signale abgenommen wurden.
Sehr schön. So, jetzt haben wir sozusagen die verschiedenen Anwendungsfälle skizziert, die von kleinen Hacks zu großen Fahrradausleihen gehen. Jetzt steht hier bei uns, dass wir entweder über gängige Angriffspunkte reden könnten oder über die einzelnen Tools. Was wäre denn jetzt eher dran?
Also ich würde sagen, wir machen erstmal Tools.
Erstmal die Tools. Grundlage. So, wir haben jetzt schon gehört, Hammer braucht man nur sehr selten. Lötkolben könnte schon eher eine Rolle spielen. Es fiel auch
Multimeter auf jeden Fall.
Ich glaube, Multimeter ist genau der richtige.
Ja, also
richtige
ohne Multimeter geht gar nichts.
Gut.
Weil man fährt zum Beispiel auch nicht in die Steckdose, bevor man die nicht mal durchgemessen hat. Man fährt überhaupt eigentlich gar nichts an, bevor man nicht irgendwo durchgemessen hat.
Ich hab mal Multimeter in die Steckdose gesteckt, das hat dann richtig übelst gebrutzelt und dann war es kaputt. Und
dann hast du das falsche Multimeter.
Das ist richtig,
und dann hättest du auch nicht mit den Fingern reinfassen sollen.
Puh, ich hoffe.
Aber so ein 220 Volt ist halt, oder 32 Volt ist halt schon was anderes. Also da wäre ich auch immer noch vorsichtig.
Ja, man soll ja auch keine 5 Euro Multimeter haben.
Ja, das ist
richtig. Nicht, wenn man ernsthaft basteln
will. Also liebe Kinder, wenn wir in Amerika wären, müssten wir jetzt schon die ganze Zeit dieses Don't try this at home machen. Ich sag's nur nochmal, also nicht in die Steckdose fassen, ja, auch nicht mit dem Multimeter. Das ist generell keine gute Idee. Nur falls jetzt einer dachte, aber die Leute im Chaosradio haben doch gesagt, so, was macht man jetzt mit so einem Multimeter? Also Multimeter kenn ich sozusagen vom Messen, ob meine Motorradbatterie noch genug Strom hat, damit das Motorrad
springt.
So, was mache ich jetzt in Bezug auf Hardware?
Das ist übrigens im Zweifel gefährlicher, als eine Steckdose zu packen. Ne? So eine Batterie da ist keine Sicherung dahinter, die dich beschützt und kein FI.
Ja, aber zum Strommessen, 12 Volt. Ja, oder hat die wahrscheinlich der Moped?
Hat bestimmt nur 6. Du darfst nur nicht kurz schließen. Das ist halt einfach viel Strom.
Ja, nee, also Ampere ist keine gute Idee, glaube ich.
so die Sendung über was bedeutet Volt und Ampere und wann verbrennt man sich daran die Hand, machen wir ein andermal. Was macht man jetzt mit so einem Multimeter? Wir haben vorhin schon so grob gehört, dass man erkennen kann, welcher Pin welcher ist, aber wie genau benutzt man das und wofür?
Also ein Multimeter hat ja auch so ein Durchgangsmesser zum Beispiel. Damit kann man schon mal gucken, welche Leiterbahn wo endet oder wo welcher Pin von einem Chip.
Achso, ja, wir haben sogar eins hier. Falls ihr also nicht nur den Podcast hört, sondern euch das Video anguckt, was ist der Streaming. Streaming.media.ccc.de. Da könnt ihr jetzt ein Multimeter in der Kamera sehen. Es ist ein kleiner blauer Kasten mit einer Digitalanzeige und Dingen, die ich einstellen kann. So, was mache ich damit?
Zum Beispiel dieses Dionysignal ist, wie gesagt, der Durchgangsmesser, wo man gucken kann, wo welche Leiterbahn ist. Und der Dynamo, der winkt. Ich glaube, du sollst da irgendwas in die Kamera
umdrehen.
Ja, doch, ich muss da erstmal einstellen. Aber was genau heißt denn das? Also woran erkenne ich denn? Also ich mache jetzt irgendwie zwei Punkte, fasse zwei Punkte mit diesen Dingern an und auf der Leitplatte, woran erkenne ich dann, ob die Leiterbahn dahin gehört und wann nicht?
Also das Ding piept zum Beispiel, wenn es einen Durchgang hat. Und wie Starbuck schon sagte, kann man sich zum Beispiel den Chip angucken, die Bezeichnung, in dem Datenblatt gucken, welcher Pin ist jetzt zum Beispiel eine serielle Schnittstelle. Mhm. Und dann hat man den einen Prüfer an diesem Pin des Chips und guckt mit dem anderen Prüfer, wo ist zum Beispiel der Pin für die serielle Schnittstelle rausgeführt. Und dann weiß man, dass das zum Beispiel RX der seriellen Schnittstelle ist.
Aber da geht es nicht so sehr darum, wie viel Strom da
läuft. Das ist eine blanke Widerstandsmessung. Also du guckst halt nur, sind die direkt miteinander verbunden, also, ohne dass ein...
Also es geht eigentlich nur darum, ist da Strom oder nicht.
Nein. Also der Name Multimeter sagt ja schon, Multi, es kann viel. Es kann nämlich das, was du vermutest. Es kann dir sagen, wie viel Strom ist irgendwo. Ja. Es kann dir aber auch sagen, sind zwei Punkte auf einer Platine elektrisch miteinander verbunden. Also kann ich Strom von A nach B schicken.
Dazu muss das Gerät auch gar nicht an sein. Das ist nur eine Durchbruchsprüfung. Du kannst also da unseren Metallbalken an einer Stelle ranhalten, die andere Spitze an die andere Stelle und dann piept das Gerät, weil die sind sozusagen elektrisch miteinander verbunden. Also ganz simpel.
Die ist nichts miteinander verbunden.
Halt mal die Spitzen direkt zusammen, dann piept das Gerät, wenn es an ist. Und
okay.
Die Batterie, genau. Jetzt piept es. So, und so piept man sich durch seine Platinen durch und guckt, wo die Signale ankommen. Jetzt auf eine Leiterbahn und testest dann alle anderen und merkst, alles klar, hier kommt das Signal an, dann piept es nämlich.
Und damit kann ich aber auch nichts kaputt machen.
Nö. Nein.
Nicht sagen. Ja, also... Das muss ja zum Durchmessen da auch wieder Strom durchschicken. Und wenn du halt ganz, ganz empfindliche Bauteile hast, kann das auch schon ein Problem sein. Aber dann meistens.
Dann messe ich jetzt an dieser kleinen Platine nicht weiter rum.
Das muss aber schon sehr, sehr empfindlich sein.
Was, also bei dem kannst du nichts.
Was fange ich dann damit an mit dieser Erkenntnis? Also, okay, ich kann möglicherweise, will ich dann irgendwo ran.
Aber ja, so ein Motherboard oder so eine Platine, die ist ja fast eigentlich ein bisschen wie so ein Irrgard oder so ein Labyrinth. Du findest ja diese Bahn nie wieder, ist alles so klein und so unübersichtlich. Und damit kannst du halt, ohne den gesamten Pfad verfolgen zu müssen, kannst du halt deine Prüfspitze an einer Stelle ranhängen und mit der anderen Prüfspitze suchst du, wo das Signal wieder ankommt. Du schummelst sozusagen ein bisschen, du verfolgst nicht die ganze Leiterbahn, sondern du piepst sie ab, nennt man das. Und Platinen sind ja heutzutage nicht mehr, dass du die alle schön sehen kannst, die Leiterbahn, sondern die sind ja auch mehrschichtig. Das heißt, du musst die unbedingt gar nicht sehen, weil da andere da drüber sind und so kannst du dich halt durchpiepen. Das geht halt ein Stück schneller.
Okay.
Wenn man es richtig einsetzt.
Sehr schön. Das kann man also damit machen. Man kann also quasi den Bauplan einer Leiterplatte nachverfolgen. Was macht man noch mit einem Multimeter?
Also zum Beispiel ganz klassisch die Spannung messen oder den Strom messen.
Wozu macht man das? Ich dachte sagen, die so elektronische Bauteile funktionieren mit wohl definierten Spannungen.
Die du vielleicht nicht weißt. Das heißt, um rauszufinden, welche Spannung da jetzt drauf ist, also zum Beispiel, es gibt Mikrochips, Mikrocontroller, die halt früher sind mit 5 Volt gelaufen, jetzt mit 3,3 Volt bzw. mit 1,8 Volt. Um rauszufinden, was mit welcher Spannung sie betrieben werden, kannst du halt irgendwie raufgucken, was da für Spannung ist. Oder du guckst halt, wie deine Batterie noch voll ist. Das ist irgendwie halt so der einfachste Fall.
Oder auch, wenn du Sachen reparierst. Stell dir vor, du hast ein Gerät und da ist eine LED, die eigentlich bei einer bestimmten Sache irgendwie angehen sollte und die geht nicht mehr an. Du kannst natürlich jetzt gleich die LED tauschen, weil du denkst, die LED ist kaputt. Mhm. Du könntest aber mit deinem Multimeter auch erstmal testen, ob da überhaupt irgendwie 3 Volt bei der LED ankommen, ob nicht vielleicht schon vorher was kaputt ist. Oder vielleicht die Software nicht mehr funktioniert, die LED einschalten sollte. Das kann ja alles mögliche an Ursachen haben.
Ich muss mal doof fragen. Also wenn ich gucken will, ob bei der LED Strom ankommt, dann halte ich also den einen Pin von diesem, also so ein Multigerät, wenn es Leute gibt, die noch weniger wissen, was das ist als ich, da hat man halt so zwei so Fühler quasi. Und den einen halte ich dann an die LED und den anderen wohin?
Na, die LED hat ja zwei Anschlüsse.
Ja.
Na, den anderen hältst du dann an den anderen Pin der LED. Hat zwei Anschlüsse und die beide testest du halt.
Ach so, aber dann weißt du nur, ob die LED kaputt ist und nicht, ob da Strom ankommt. Oder verpeile
ich. Also ich würde auch sagen, du misst gegen Ground.
Kann man auch machen. Aber meistens ist die LED an Ground, ist doch das Gleiche dann.
Das ist richtig, ja.
Okay, also das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Du hast halt auf so einer Platine für gewöhnlich eine Ground-Chain oder Rail, die über das ganze Board geht, wo alle, sozusagen der Minuspol aller Bauteile hängt alles an einer gemeinsamen Ground-Chain und der Pluspol kann an beliebig vielen verschiedenen positiven Spannungen hängen. Und so kannst du halt auch auf deinem Board verschiedene Baugruppen identifizieren oder noch weiter eingrenzen, was mich gerade interessiert oder was gerade kaputt sein könnte. Weil du kannst immer gegen Ground messen, das ist halt für alle gemeinsam. Damit bist du eigentlich hast du immer schon einen guten Angriffspunkt. Du musst also nicht unbedingt das zweite Bein der LED nehmen. Du kannst auch irgendwo zum Beispiel, so jeder USB-Anschluss an einem Gehäuse ist zum Beispiel, das Äußere von dem USB-Ding ist auf Ground gezogen, da kannst du dich einfach dranhängen und dann kannst du munter rummessen und gucken, wo es überall hingeht.
Genau, da muss halt, wenn die LED angehen will, muss halt eine gewisse Spannung an dem Beinchen von LED anliegen. Ja. Wenn es da nicht anliegt und es eigentlich sein sollte, dann ist irgendwo was kaputt. Und zwar nicht die LED, sondern halt vorher.
Ah, okay, verstehe. Sehr interessant. Und das ist das, was man mit einem Multimeter machen kann.
Beispiel habe ich noch, zum Beispiel Bauteile messen. Also wenn du halt jetzt einen Bauteil hast, wo halt nichts mehr draufsteht oder irgendwie also ein Widerstand. Du weißt halt nicht, wie groß der Widerstand ist.
Ja.
Dann gibt es für den Multimeter auch die Möglichkeit, halt Widerstände zu messen. Das heißt, du halt, hast halt den Widerstand, hältst die eine Spitze an die eine Seite, die andere Spitze an die andere Seite und es sagt dir halt genau, wie groß der Widerstand von diesem Widerstand ist.
Und das Gleiche auch mit Kondensatoren, solange die nicht allzu groß sind.
Ja.
Weil man ein besseres Multimeter hat, aber eigentlich können das heute auch alle.
Okay, also das ist auch nicht sozusagen, wo man sich einreden lassen muss. Du musst unbedingt dieses platinenbeschichtete Multimeter mit Diamanten drauf für 198.000 Euro kaufen, sondern was man irgendwie so im normalen Basteln.
Also es gibt tatsächlich auch, also es gibt auch Multimeter, die zum Beispiel Frequenz messen können. Also da gibt es halt wirklich Abstufungen.
Ja.
Naja, du musst halt wissen, was du haben willst.
Beziehungsweise was du brauchst. Benutzt.
Genau, ja.
Also wenn dich die Toleranzen nicht stören, also wenn du nur durchpiepsen willst, dann reicht wahrscheinlich sogar das 5 Euro. Multimeter, wenn du aber sehr genau wissen willst, welche Spannungen da gerade sind oder welche Widerstand hat, den du gerade durchmessen willst, dann musst du halt ein bisschen mehr Geld ausgeben.
Was ich mich jetzt immer noch frage, ist sozusagen, jetzt wüsste ich theoretisch, wie ich Dinge auf einer Platine vermesse, aber was mache ich dann damit? Mit diesen gewonnenen Erkenntnissen?
Zum Beispiel den Fehler finden.
Okay, ja, das stimmt.
Also halt den Fall, den Mirko ja vorhin geschildert hat, dass du halt einen Chip hast, wo eine serielle Schnittstelle ist und du hast halt am Rand eine Steckerleiste. Also da kommen halt irgendwie viele Pins raus. Du weißt aber nicht, welcher Pin jetzt zu welcher Funktionalität gehört. Das heißt, du nimmst das Multimeter im Durchgangsprüfermodus, hältst halt genau an den Chip, an den seriellen, an das Pin ran und dann misst du halt einfach einmal alle von diesen Balken durch und an einer Stelle wird es halt piepen und dann weißt du, ah cool, da kann ich mich jetzt raufklemmen, um seriell zu benutzen.
Nahezu jedes Gerät hat auch GPIOs. Das sind so Pins, wie schon gesagt, die man einfach ein- und ausschalten kann aus der Software heraus.
Mhm.
Wenn man jetzt zum Beispiel softwaremäßig auf das System rauf kann und GPIOs ein- und ausschalten kann, dann kann man mit dem Multimeter messen, welcher Pin jetzt eigentlich der ist, den man ein- und ausschaltet. Und das kann man dann am Multimeter sehen. Dann tippe ich irgendein Kommando in das Terminal auf dem Gerät, zum Beispiel einem Router. Und sehe dann, dass dieser GPIO auf Ground oder halt auf eine Spannung gezogen wird. Und dann kann ich da zum Beispiel irgendwas anderes anschließen und damit irgendwas von meinem Router und damit über IP steuern.
Zwischenfrage aus dem Saal.
Ja.
Die GPIOs, das sind die Dinger, die üblicherweise bei Plasto-Routern die LEDs ansteuern, oder?
Genau.
Ist das wieder was anderes?
In den meisten Fällen ist das so. Also es kann auch sein, dass da irgendwie noch so ein LED-Controller zwischenhängt, aber eigentlich sind das GPIOs.
Und die kann man sich dann sozusagen ausmessen. Dann sind wir fertig mit dem Multimeter?
Ja.
Ja? Okay. Der andere Name, der schon gefallen ist, ist ein Oszilloskop. So, jetzt weiß ich, dass man da irgendwie Wellendinge, Frequenzen oder so messen kann. Ich frage mich aber, was macht man jetzt beim Hardware-Hacking damit?
Also man kann damit zum Beispiel viel feiner abtasten. Wie schon bei der seriellen Schnittstelle gesagt, wenn da halt ganz schnell ein Pin zwischen 5 Volt und 0 Volt schwankt und damit Einsen und Nullen überträgt und ich da ein einfaches Multimeter ranhänge, dann ist das viel zu träge. Dann zeigt mir das so eine Durchschnittsspannung an, zum Beispiel 1,8 Volt. Mit einem Oszilloskop kann ich zum Beispiel auf bis zu 100 oder 500 Megahertz fein abtasten. Und dann sehe ich ganz genau die einzelnen Bits, die einzelnen Spannungsschwankungen, die auf diesem Pin vorherrschen und kann Muster erkennen.
Wofür braucht man das? Also weil das ist doch schon, also das ist doch jetzt schon mehr als da ist Strom oder nicht.
Ja, zum Beispiel, wenn du halt wissen willst, was über die serielle Leitung rübergesendet wird.
Ja, oder ob es eine ist erstmal. Also wenn du ein Board vor dir
hast. Siehst du, ob da Daten über Leitung gehen oder ob da nicht nur dauerhaft 5 Volt anliegen, sondern du siehst halt die Signale. An, aus, an, aus, an, aus. Du siehst es ja optisch, du siehst ja keinen Wert, okay, sondern du siehst halt ein Bild des Signals. Damit kannst du erstmal viel besser erkennen, dass da was rübergeht.
Okay, also man kann sozusagen herausfinden, ob da jetzt nur was an- und ausgeht oder ob da wirklich Daten transportiert werden.
Genau, und selbst wenn man weiß, dass eine serielle Schnittstelle ist, weiß man zum Beispiel noch nicht, mit welcher Baudrate da kommuniziert wird. Die serielle Schnittstelle spricht ein bestimmtes Protokoll, das serielle Protokoll. Und dann muss man erstmal noch wissen, wie man auf seinem Computer die serielle Schnittstelle auf dem Computer konfigurieren muss, damit man wirklich über dieses Protokoll mit dem Gerät sprechen kann. Und das kann man zum Beispiel mit dem Oszilloskop sehr gut sehen.
Also man kann aus dieser Kurve sehen, welche Sprache die sprechen quasi. Also da braucht man aber schon Routine für, oder? Also das muss man schon eine Weile gemacht haben, bevor man daran sieht, okay, der macht
das. Also das kommt so ein bisschen drauf an, wie viel Intelligenz in deinem Oszilloskop steckt. Also es gibt durchaus auch moderne Geräte, die dir dann schon dekodieren können, was denn da wohl kommt. Du sagst dann irgendwie, ja, ich glaube, das ist eine serielle und dann guckt der mal, ob der daraus irgendwie sinnvolle Bitmuster rekonstruieren kann. Mhm. Und das ist halt quasi, was wir am Anfang sind, du machst diese Kiste auf und du weißt gar nicht, also der Hersteller hat leider nicht dran geschrieben, das ist RX und TX, sondern da sind nur irgendwelche Pins.
Ja.
Und dann kannst du halt einfach mal ein Oszilloskop oder einen Logic Analyzer dranhalten und dann siehst du halt, oh ja, das ist eine serielle oder ja, das ist ein SPI-Bus oder das ist irgendwas anderes. Und dann hast du halt einen Anhaltspunkt, dass da eventuell Informationen für dich rausfallen könnten.
Also mit so einem Oszilloskop kann man halt ganz genau sehen, was da auf diesem Pin passiert. Und in der digitalen Welt, in der Computerwelt, sind das ja meistens Einsen und Nullen. Mhm. Und dafür braucht man eigentlich gar kein Oszilloskop, weil man nur zwischen 1 und 0 unterscheiden möchte. Und wie Peter schon sagte, gibt es Logic Analyzer.
Halt. Ich möchte später dazu kommen. Ich habe vorher zum Oszilloskop noch einige Fragen.
Ich würde vielleicht, wenn du gerade Oszilloskop sagst, nochmal einen Schritt zurück. Also was ein Oszilloskop ja eigentlich tut, ist tatsächlich Frequenzen anzeigen. Also halt irgendwie. Mhm. So Beispiel ist zum Beispiel Radio, hast halt hier Fritz auf 102,6 Megahertz.
Das heißt, senden wir heute nicht drauf, aber ja.
Ja, ja, normalerweise. das heißt irgendwie, es gibt halt irgendwo in deinem Radio einen Schwingkreis, der halt so genau für diese Frequenz zuständig ist. Das heißt, wenn du mit deinem Oszilloskop, also Schwingkreis ist vermutlich aus einer Spule und einem Kondensator aufgebaut, wenn du halt mit dem Oszilloskop halt genau diese Spule und den Kondensator halt irgendwie die beiden Beinchen von dem Oszilloskop darauf hängst, hast du halt diese schöne Schwingung. Und wenn du halt die Schwingung irgendwie genau ausmisst, wirst du halt feststellen, diese Schwingung ist 102,6 Megahertz. Mhm. Also das ist halt so die grundlegende oder das Einfachste, was man halt mit so einem Oszilloskop machen kann, halt irgendwie Frequenzen tatsächlich aufnehmen.
Wofür so ein Oszilloskop noch gut ist, ist, dass wir als Hacker ja eigentlich viel mit Digitalsignalen zu tun haben, das heißt Nullen und Einsen, und da wären wir wieder beim Logic Analyzer. Aber das Oszilloskop ist halt auch gut, um zu sehen, ob dein Signal, ob es denn eine gute Qualität hat, weil manchmal, wenn die Kondensatoren oder Widerstände nicht stimmen oder was auch immer, dann schlägt dein Signal ein Stück übers Ziel hinaus. Also musst dir vorstellen, du bist bei 0 Volt und dann wechselt das Signal auf 5 Volt, aber das schlägt dann ein bisschen höher und pendelt sich dann bei 5 Volt ein, und mit dem Oszilloskop kann man das genau sehen, wie sich die Signale gut einpendeln. Wie sagt man schön, Rechteckkurve oder was?
Rechteckschwingung, ja.
Rechteckschwingung, genau. Und wenn das halt da so rumeiert, dann siehst du, dein Signal ist halt scheiße. Wenn es zu lange braucht, um sich aufzubauen, oder es ist zu langsam, um sich abzubauen, dadurch verändern sich dann Timings und so weiter. Also mit dem Oszilloskop kannst du noch viel mehr sehen als mit einem Logic Analyzer. Deswegen ist das manchmal ganz gut.
Noch ein Beispiel nennen.
Ja.
Ich habe mir ein Oszilloskop gekauft für ein ganz bestimmtes Projekt. Und zwar gibt es diese Funksteckdosen in Baumärkten für irgendwie wenig Geld, 10 oder 15 Euro.
Ich stecke es in die Steckdose, kann dann irgendwie per Fernbedienung.
Genau, die Lampen steuern, die man da reinsteckt, zum Beispiel. Und ich wollte wissen, wie dieses Protokoll funktioniert, wie welche Sprache, diese Fernbedienung, diese Steckdosen sprechen. Und habe mir das mit dem Logic Analyzer angeguckt. Habe den Logic Analyzer, das Oszilloskop, verdammt.
Okay.
und habe auf dem Oszilloskop dann halt genau die Wellenform gesehen. Das sendet auf 433 MHz und mit einer ganz bestimmten, also ja, das ist die Modulation. Und dann halt die sogenannte Payload ist, sind die Daten, die eigentlich übertragen werden. Und da sah man dann ganz genau, wie diese einzelnen Steckdosen angesprochen werden.
Wie, warte mal, also ich stelle mir jetzt so sagen, ich sehe auf dem Oszilloskop so eine Kurve. Die zeigt mir irgendwie an, das sind 433 MHz.
Genau.
Genau, so. Und wo ist dann, wo sind die Daten dann versteckt?
Ah, also das ist die Trägerfrequenz. Und jetzt ist die Frage, wie man das Signal da rein modelliert.
Ja.
Und das kann man zum Beispiel über die Amplitudenmodulation machen, indem man von der Trägerfrequenz ein wenig die Amplitude abändert. Also
das
in
heißt,
der,
sie wird dann größer?
Genau, größer oder kleiner und da drin ist dann der eigentliche Inhalt versteckt.
Das heißt sozusagen, der Austausch.
Also es wird lauter und leiser.
Lauter und leiser, okay.
Und dann gibt es noch die Frequenzmodulation, wo halt, wenn wir von 433 MHz sprechen, von 432,9 bis 433,1 MHz moduliert wird. Das heißt, die Frequenz wird immer ein wenig angepasst in diesem Raum und da drin sind dann die Daten versteckt.
Und sagen, du kannst dadurch, dass du die Kurve genau beobachtest, kannst du quasi das.
Weißt du, was drinnen passiert? Also welche Daten übertragen?
Und kannst quasi den Befehl also aufzeichnen, genau, wie die Steckdose aus- und anmachst. Kannst du das dann auch wiederum nachvollziehen? Also dir selber ein Gerät bauen, wo du sagst, okay, Gerät, sende mal das Signal.
In der Tat habe ich mir dann so einen Chip gekauft, der auf 433 MHz sendet. Den habe ich an vorhandene GPIO-Pins meines Routers gelötet. Auf dem lief dann ein OpenWRT Linux. Ja. Dann habe ich ein Kernelmodul geschrieben, was diese GPIOs so anspricht, dass der Chip genau das sendet, was die Steckdosen erwarten.
Ja.
Und am Ende konnte ich dann mit einer Android-Applikation von meinem Telefon über den Router diese Funksteckdosen ein- und ausschalten.
Du hast also ein Smart-Home-Device gebaut.
Buzzwords.
Und hast du dann dich selbst ausgeschaltet damit?
Inwiefern?
Na, dir den eigenen Ast abgesägt.
Du meinst, der Router steckt in der Funksteckdose?
Könnte man sich vorstellen. Das ist ja echt spannend. Nur mal sozusagen zum Vergleich, weil ich meine, ich weiß gar nicht, was kosten so Smart Home Devices und wie viel hast
du? Von bis, also
ja, genau,
wie 10 bis 500 Euro kannst du da alles auf den Tisch
legen. Genau, aber was kosten so eine Funksteckdosen?
So 10 bis 15 Euro und der Chip hat 5 Euro gekostet und der Router, auf dem das Ganze lief, 20.
Okay, das ist schon ganz gut. Könntest du mit diesem Chip sozusagen dann eine beliebige Anzahl dieser Steckdosen?
Genau, also ich konnte 2 hoch 10 Steckdosen ansteuern.
Das ist möglicherweise genug, selbst für einen Nerdhaushalt. Sehr schön. So, nochmal zur Frage beim Oszilloskop. Wenn man das hört, denkt man, Physiklabor, riesiges Gerät, Aktenkoffer groß, vielleicht sogar größer, darin ein Röhrenmonitor, wo so ein grüner Strahl die Kurve nachzeichnet. Gibt es mittlerweile auch als App mal so gefragt? Oder wie sozusagen, wie sind da die?
Gibt es tatsächlich inzwischen als App? Also es gibt dein Mikrofon, ist sampelt ja praktisch mehr oder weniger auch Frequenzen.
Ja.
Das heißt, in dem Bereich, was das Mikrofon kann, kannst du irgendwie auch das Mikrofon als Oszilloskop benutzen. Mhm. Und ansonsten gibt es halt kleine Kästen, die du halt irgendwie an deinen Rechner anstecken kannst, die halt inzwischen das können, was früher diese großen Kästen konnten.
Okay, also das ist so ein kleiner Kasten, da habe ich dann die auch wie
Messspitzen.
Überfühler? Auch Messspitzen.
Genau.
Und dann gibt es eine Software dazu, die auf dem Bildschirm das einfach darstellt.
Richtig.
Wie teuer ist sowas? Also Multimeter haben wir gehört, irgendwie fängt bei 5 Euro an. Sicherlich gibt es auch Oszilloskope, für die man Milliarden ausgeben kann. Aber
ja, ich glaube, so die billigen, fängt das an? Wenige 100 Euro.
100. Also ich habe für meins 400 Euro gezahlt. Ja, und lustigerweise war das noch ein Modell, was man aufhacken konnte. Es gab das nämlich in zwei Versionen.
Du meinst Hardware-Hacken von Hardware-Hacken?
Genau.
Du meinst, du hast armen Vendors und mir Geld beschissen, weil du...
Die haben halt die Software erzählen in dem Gerät einfach nur abgeändert. Also es gab da zwei Modelle, eins mit 50 MHz und eins mit 100 MHz. Und das ist schon ein ziemlicher Unterschied, die aber eigentlich von der Hardware identisch waren und man konnte die Software in dem Oszilloskop dann so modifizieren, dass man aus der 50 MHz Variante eine 100 MHz Variante machte, die um einige 100 Euro teurer war.
Sehr schön.
Also wenn du auf einen Display verzichten kannst, so USB-Oszilloskope mit 100 MHz fangen so bei 100 Euro an. Aber oft reicht halt auch schon ein Logic Analyzer und die kriegst du...
Dazu kommen wir gleich. Wir haben ja auch mit den Leuten. So, im Chat meinte gerade jemand, man kann auch eine Soundkarte als Oszilloskop benutzen.
Das ist das, was ich meinte.
Das heißt, mit dem Mikrofon und so sagen, braucht einfach eine App. Okay. Sehr schön. So, da haben wir es mit dem Oszilloskop jetzt, glaube ich, geklärt, oder? Ja?
Jetzt zum Logic Analyzer?
Nein, jetzt spielen wir erst Musik. Wir machen noch hier quasi fast Radio, nur im Internet. Es gibt noch eine Musik, die auch wieder von chipmusic.org kommt. Relay heißt der Typ, Pure Imagination. Und dann sprechen wir kurz über die aktuellen Ereignisse der vergangenen Monate, kann man fast schon wieder sagen. Und dann geht's weiter. War das mit Pure Imagination hier im Chaos Radio Folge 206, wo wir heute über Hardware Hacking sprechen. Aber natürlich nutzen wir das Chaos Radio auch, um kurz über die aktuellen Geschehnisse in der Welt zu sprechen. In den Nerd News, die heute, sagen wir mal, mangels konkret korrekten Zeitplanungsverpeil frei vorgetragen werden. Wir haben unsere Themen rausgesucht, über die wir kurz sprechen möchten. Das erste ist, es gibt eine weitere SSL-Sicherheitslücke, also dieses HTTPS, das ihr meistens im Browser habt, das hört auf den schönen Namen Pudel. Wer kann erklären, was das macht? Pudel? Pudel jemand? Pudel
Animo? Danimo ist unser SSL-Experte.
Danimo muss ran, obwohl er sich weigert. Danimo, was verbirgt sich hinter Pudel?
Wir haben ein Problem mit SSL und zwar gibt es das alte von Netscape erfundene SSL und das von der ITF abgesegnete TLS. Aha. Eigentlich möchte man nur noch TLS haben, am besten in einer möglichst hohen Version.
Ja.
Es gibt aber aus Kompatibilitätsgründen und anderen unschönen Dingen immer noch sehr, sehr viele, die dieses SSL V3 angeknipst haben.
Okay.
Und das Problem ist jetzt, ohne jetzt weiter ins Detail gehen zu wollen, SSL V3 ist kaputt.
Ja.
Und was aber leider Browser irgendwie machen, ist irgendwie, man kann die Browser dazu zwingen, weil es kein sauberes Downgrade gibt, kann man ihnen sagen, oh, ich kann aber kein TLS, ich downgrade jetzt mal auf SSL V3. Und dann sagen die, ja, ist okay, super. Oder okay. Halt auch
End-User-Software. Lass mich versuchen, das zusammenzufassen. Jeder Browser spricht zwei verschiedene Arten von verschlüsselter Webverbindung. Also
genau. Vielleicht
auch mehrere, aber zwei verschiedene. Es gibt eine neue, die ist gut. Es gibt eine schlechte, die ist kaputt. Und es gibt jetzt eine Möglichkeit, dem Browser zu sagen, so, du, ich kann die neue nicht, nimm mal bitte die alte. Und dann sagt der Browser, okay, mache ich. Und dann kann ich da sozusagen rein, weil die alte ja schlecht ist.
Zumindest gibt es starke Anzeichen, dass es grob sehr, sehr einfach wird. Und ganz klare Handlungsanweisung, aus.
Ausmachen.
SSL V3 ausmachen. Es gibt da Workarounds, die vorgeschlagen sind, die allerdings die Standardisierung bis heute nicht geschafft haben. Ausmachen.
Ich glaube, bei Heise gibt es sozusagen so eine Anleitung zum selber nachklicken, wie man beim jeweiligen Browser
genau.
Das SSL, vielleicht
das im aktuellen Chrome ist es schon aus und Mozilla stellt für Firefox ein Plugin zur Verfügung, was es ausmacht. Einfach runterladen oder Chrome updaten. Und
in Explorer ist, glaube ich, auch heute oder gestern was rausgekommen.
Ja, den einfach nicht benutzen.
Interessant ist noch, dass dieses Feature, womit man das umgehen kann, dieser Standard, der noch nicht durch ist, dass der auch von zwei Google-Jungs ist und sind auch die gleiche oder zumindest einer von der den Pudelbug mitentdeckt hat. Also es ist schon alles eine Ecke da.
Ah ja, sehr gut.
Ja, schon verdächtig.
Schauen wir mal, was da noch passiert.
Ja, das Pudels, genau.
So, dann gibt es eine schöne Sache, eine Geschichte mit einem Handy, einem Sony-Handy. Was ist da los?
Ja, man hat herausgefunden, dass die Sony Xperia-Telefone, die meisten davon, mit einer Backdoor ausgeliefert wurden, ab Werk. Das heißt, ich packe das aus und es ist eine Backdoor da drauf. Und diese funkt nach Beijing und sendet alles, was du auf deinem Telefon machst, dorthin. Was umso brisanter ist, weil Sony ein japanisches Unternehmen ist.
Ups, haben die da schon was zu gesagt oder ist es so frisch, dass Sony immer noch überlegt, welchen Pressesprecher es jetzt nach vorne schickt?
Nach letztem Stand hat Sony noch nichts dazu gesagt.
Wir bleiben dran! So, die letzte Meldung, da geht es um FTDI. Wenn ich es richtig verstanden habe, man lädt sich per Windows ein Update für einen Treiber eines Geräts herunter und dann ist das Gerät kaputt. Was ist da passiert?
Ja, also FTDI baut unter anderem Chips, die man braucht, um mit seriellen Schnittstellen zu reden. Also das, wovon Mirko vorhin schon sehr viel erzählt hat. Und da diese Chips von FTDI sehr beliebt sind, haben sich findige Chinesen überlegt, wir bauen diese Chips einfach nach und verkaufen die ein paar Euro billiger. Und das fand FTDI doof und hat deswegen in ihrem neuen Treiber-Update eine Funktion eingebaut, was gefälschte Chips erkennt und diese dann unbrauchbar macht. Also nicht permanent, man kann das meistens reparieren, aber der Laie steht dann da erstmal mit einem kaputten Gerät und weiß im Zweifel ja auch gar nicht, dass er einen gefälschten Chip in seinem Gerät hat, weil er das Gerät irgendwie als schwarze Kiste gekauft hat.
Kostet hat. Das konnte man nicht wissen.
Naja, gut.
Naja, also der Preisunterschied zwischen dem Original und dem gefälschten Chip liegt im Cent-Bereich. Also ich glaube, da kannst du auf den Preis vom Gerät nicht zurückschließen. Ja, genau.
Also FTD, wie lauter reden, das ging vorher noch besser. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich sagen wollte.
Okay, so. Aber wir lassen es an dieser Stelle bei der Newsmeldung bewenden, dass sozusagen der Driver das kaputt gemacht hat. Ich glaube, dieses Selbstjustiz eines Herstellers ist nochmal ein spannendes
Thema. Also er ist nicht hardwaremäßig kaputt, er ist nur so umgeflasht, dass man ihn unter Windows nicht mehr benutzen kann.
Also ich glaube, für viele Leute kommt das selber raus und vielleicht können wir das bei anderer Gelegenheit nochmal genauer diskutieren.
Also vielleicht noch ganz abschließend, der Treiber ist jetzt wieder aus dem Windows-Update raus und man ist jetzt, wenn man den jetzt runterlädt, wieder sicher.
Also Microsoft fand das auch nicht so prall, dass sich der Hersteller irgendwie dazu gerufen gefühlt hat, über das Windows-Update diese Backdoor praktisch oder was auch immer.
Aber geht der neue Treiber auch, der jetzt rausgekommen ist, geht der auch mit den Clone-FTDI-Chips oder tut er trotzdem einfach nicht mehr damit?
Ich kenne keinen, der sowas unter Windows benutzt.
Ich auch nicht.
So viel zu den Nerd-News hier im Chaos Radio 206, wo wir über Hardware-Hacking reden, wo wir schon gelernt haben, warum man das macht, was man damit alles anstellen kann. Fahrräder, 10.000 Voltspitzen, das wird mich nicht los, das finde ich total großartig. Oder blinkende Lichter an Router dran basteln oder sogar Steckdosen damit fernsteuern, all das geht. Wir haben auch schon über die Werkzeuge gesprochen. Also wir haben festgestellt, manchmal braucht man wirklich einen Hammer, das ist sehr selten. Lötkolben, den Umgang zu lernen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und wir haben gelernt, was ein Multimeter, heißt es so? Mhm. Multimeter, was ein Multimeter macht und wofür man ein Oszilloskop benutzen kann. Und da fiel schon in der letzten halben Stunde, die Hörer, die schon länger dabei sind, haben es vielleicht gehört, oft der Begriff Logic Analyzer. So, ein Oszilloskop misst also Wellenformen. Was macht ein Logic Analyzer?
Ein Logic Analyzer unterscheidet nur zwischen den Einsen und Nullen, die über die Datenleitung gehen. Und da man in der digitalen Welt nicht mehr braucht, also man hat da keine großen Spannungsschwankungen, sondern halt nur die 5 Volt und die 0 Volt zum Beispiel, die Einsen und Nullen repräsentieren, kann mit einem Logic Analyzer Einsen und Nullen aufnehmen und dann kann findige Software daraus einen Datenstrom basteln und dir sagen, dass da das serielle Protokoll drüber gesprochen wird, dass zum Beispiel SPI drüber gesprochen wird, in welcher Frequenz da Daten gesendet werden und vieles mehr.
Also das ist, ich dachte jetzt erst, okay, das ist halt einfach nur ein billiges Oszilloskop, was sozusagen nur die Spitze misst, aber da geht es tatsächlich eher schon um die konkrete Analyse des Signals.
Also eigentlich ist es hardwaremäßig ist es ein billiges Oszilloskop.
Okay.
Und der Rest ist dann halt wieder in Software. Also du guckst dann halt, wie gesagt, du siehst halt die 1 und Nullen und das Tolle an der Software, also an dieser Logic Analyzer Software, ist dann, dass zum Beispiel auch sagen kann, das sind jetzt 8 Klicks hintereinander, das heißt, um diese 8 Bits fassen wir mal zu einem Byte zusammen, zeigen dir den Wert von diesem Byte an und können dir im Zweifelsfall dann irgendwie auch die ASCII-Repräsentation davon anzeigen, also sagen, was da tatsächlich gerade an Werten über diese Leitung übertragen wurde.
Also ist das so ein Ding, was bekannte Protokolle sozusagen erkennt, oder kann man damit auch völlig unbekannte Dinge analysieren? Also
unbekannt, also die Grundlegende, was es halt dir anzeigt, sind die 1 und Nullen. Mhm. Alles andere ist dann halt Softwarefrage. Wenn du weißt, wie dieses Protokoll implementiert ist, weißt du halt, eine 2 Millisekunden lange Hochflanke folgt einer 4 Millisekunden Nicht-Hochflanke und es ist dann eine 1 oder sowas. Ja. Und dann kannst du halt dann beliebig weiter dich nach oben im Schichtmodell halt hangeln.
Und wenn du richtig gut bist, dann kannst du ja auch deinen eigenen Protokoll-Analyzer schreiben, wenn du vielleicht ein proprietäres Protokoll hast oder bei irgendeiner Firma arbeitest, dann schreibst du gleich deinen eigenen Analyzer und vielleicht schreibst du dann sogar zuerst in Software, um danach irgendwie dann zu checken, ob die Hardware, die dann produziert wurde, auch so funktioniert, wie du wolltest.
Okay.
Genau, also wenn du nicht weißt, also wenn das Gerät, die Software es für dich nicht dekodieren kann, kannst du dir quasi aus deinem Logic Analyzer Tool das alles exportieren lassen und dann mit der Programmiersprache deiner Wahl da so lange draufhauen, bis die Daten für dich Sinn ergeben.
Da war wieder der Hammer.
Ganz wichtiges Tool.
Ich habe das Gefühl, sozusagen bis zum Oszilloskop bin ich noch so hinterhergekommen. Also dieses, was Mirko erzählt hat, irgendwie, ich zeichne irgendwie so Wellenformen auf und kann da so grobe Fehler erkennen. Jetzt, das ist doch aber jetzt mit dem Logic Analyzer schon durchaus der Punkt, wo man richtig programmieren können muss. Also wo man ganz tief, nee, da wird der Kopf geschüttelt.
Wieso? Nö, du kannst programmieren und dir einen Protokoll-Analyzer schreiben, aber du musst ja nicht. Wenn du Glück hast, dann sind da schon ganz viele dabei. Also zum Beispiel für die Serielle, da ist schon einer dabei und der erkennt dann, wenn es gut ist, dann erkennt er für dich, ob es irgendwie 8N1 ist oder 8E2 oder mit Parity ohne.
Bitte was?
Na, wenn du noch die Serielle von früher kennst, dann war es immer 8N1.
Bitte was?
Von so einem Modem? Hast du mal Modem benutzt früher?
Es geht unter anderem darum, wie der Anfang und das Ende von diesem Bit zum Beispiel dargestellt werden, also irgendwie Start- und Stopp-Bits. Ja. Also das N steht dann für No Parity?
Okay, also man kann irgendwie Signale rauslesen, aber was macht man dann damit mit diesen Signalen?
Na, die Signale, da stehen ja deine Daten drin. Also wenn du zum Beispiel eine ganz normale Verbindung hast, stell dir vor, du warst früher mit so einem Modem in so einer Mailbox oder so einer, wie heißt du doch, Miles Mailbox?
Ja,
das war noch Zeit.
Lass doch mal lieber Mirko mit der Steckdose, da kann man wieder als gutes Beispiel zum Beispiel nehmen.
Ich würde erstmal mit einer LED anfangen. Also nehmen wir den GPIO, der irgendwie auf 0 gesetzt ist, also keine Spannung. Und jetzt schalte ich den an und er ist auf 5 Volt. Und ich da jetzt einen Logic Analyzer ranhänge, dann hätte ich die ganze Zeit Nullen gesehen und auf einmal sehe ich da eine 1. Mhm. Und wenn ich den GPIO jetzt wieder ausschalte und wieder einschalte und wieder ausschalte und wieder einschalte, dann sehe ich in dem Logic Analyzer so 0101. Mhm. Und daraus kann ich jetzt irgendwie, genauso wie ich eine LED dann in einem bestimmten Muster blinken lassen würde, kann ich da jetzt mein eigenes Protokoll, meine eigene Sprache drüber fahren und kann damit bestimmte Geräte ansteuern, die auch in dieser Sprache sprechen.
Okay. Aber das ist sagen, da entwerfe ich selber komplett was.
Ja, oder wenn wir jetzt diesen Funkchip, mit dem ich die Funksteckdosen gesteuert habe, zum Beispiel nehmen, der spricht ein ganz bestimmtes Protokoll, also eine ganz bestimmte Sprache namens SPI. Entsprechend muss ich die GPIOs dann in diesem Protokoll ein- und ausschalten und da drin dann meine Daten einbetten.
Ich würde das vielleicht mal noch ein bisschen versuchen, einfach zu erklären. Also du hast bei den Steckdosenleisten, hast du halt, wie Mirko vorhin sagte, du kannst 2 hoch 10 Steckdosen ansprechen. Das heißt, jede Steckdose hat eine eigene Adresse.
Ja.
Diese Adresse wird halt in dem Umschalten von Nullen und Einsen repräsentiert. Mhm. Das heißt, wenn du dir den Stream anguckst, wie halt Mirko sagt, schalt doch mal diese Steckdose ein, dann siehst du irgendwann 010101, was halt repräsentativ für die 23 steht und die 23 sagt halt 23 Steckdosenleiste ist eingeschaltet. Und genau diese Umwandlung von diesen also Nullen und Einsen in halt irgendwas Sinnvolles, wie zum Beispiel die Adresse für die Steckdosenleiste, das macht der Logic Analyzer bzw. die Software davon.
Das sind sozusagen die einfachen Dinge, kann man so sagen. Wie ist das jetzt eigentlich, ich stelle mir jetzt vor, auf der anderen Seite braucht man da auch irgendwas, also wenn ihr jetzt immer sagt, man arbeitet mit diesen Geräten und man findet da irgendwie raus, was die reden und sowas, braucht man dann nicht irgendwie so bestimmte Programme auf dem eigenen Rechner, die dann sozusagen, die dann mit diesen anderen Geräten dann wiederum sprechen können? Oder das verstehe ich ja noch nicht so ganz, dieses sozusagen, wie dieses Sprechen mit der Hardware Hardware, die ich jetzt, wo ich irgendwas drangelötet habe, funktioniert.
Also wenn du rausgefunden hast, was da mit dir redet, also ob es SPI, I²C, eine serielle oder was auch immer ist, dann kommt natürlich der nächste Schritt, mit dem Gerät reden. Also bei einer seriellen ist das relativ einfach. Da ist seit Anbeginn der Computerzeit das passende Tool auf deinem Rechner drauf, also irgendein Terminal halt. Wenn du zum Beispiel per SPI mit einem Flash reden möchtest, mit einem Speicher, dann gibt es zum Beispiel das schöne Tool FlashROM, was dann für dich die gesamte Kommunikation per SPI übernimmt, nachdem du ihm halt gesagt hast, hier ist eine SPI-Schnittstelle und schick mal da was hin oder hol da mal was ab oder ja, zum Beispiel.
Ich glaube, man muss noch unterscheiden, was man da jetzt an diese Pins hängt. Also ich kann zum Beispiel an eine serielle Schnittstelle meines Routers meinen Computer hängen, damit ich sehe, was der Router so über die serielle Schnittstelle schickt und mit dem Router kommunizieren. Anstatt meines Computers kann ich da aber auch, wie gesagt, andere Hardware ranhängen. Und das kann dieser Funkchip sein, das können LEDs sein, das kann alles Mögliche sein. Und dementsprechend muss ich halt wissen, wie diese Hardware angesteuert wird, um dann die Pins entsprechend ein- und ausschalten zu können.
Da muss man sich aber schon nochmal eine Weile einlesen, bevor man das so richtig macht. Aber
ich glaube, wenn du ein Bild hättest von so einem Logic Analyzer, würdest du es auch schneller verstehen.
Ich kann mir schon so grob vorstellen, aber ich, was ich jetzt mitgenommen habe, sag mal, ob ich das falsch ist, sozusagen. Man kann durch die Arbeit in einem Logic Analyzer herausfinden, welche Sprache ein bestimmtes Gerät spricht, und es gibt sozusagen für viele dieser Sprachen, die gesprochen werden, schon auch sozusagen dann eine Software auf dem eigenen Rechner, die man, wie soll man sagen, anschließend das damit beschicken kann. Also das muss man dann nicht mehr von Grund auf neu bauen.
Also zum Beispiel Modem. Also früher halt Modem, was Dennis vorhin meinte, du musst ja mit deinem Computer auch irgendwie mit dem Modem reden. Ja. Das hast du ganz, ganz früher tatsächlich an die serielle Schnittstelle deines Computers angeschlossen. In dem Modem ist ein Stein drin, der halt seriell gesprochen hat. Und dann halt dein Computer, hast du halt gesagt, jetzt fehl doch mal die 030. Und das wurde halt von deinem Computer diese Anweisung auf das Modem übertragen. Das Modem hat dann angefangen halt zu wählen und mit der Gegenstelle bei der Post Telekom zu reden.
Und wenn du da jetzt einen Logic Analyzer zwischenhängst, dann würde der erkennen, aha, da wird ein serielles Protokoll rübergesprochen. In der und der Baudrate, in der und der Konfiguration.
Und die Daten, dann, die übertragen wurden,
genau,
sind
die Telefone. Und dann würde er auf der Ebene darüber noch erkennen, welche Daten eigentlich übertragen werden. Und so wird Level für Level, wenn irgendwie diese Ebenen erkannt werden, dann halt das versucht zu dekodieren und entsprechend erkannt, was darüber geht, und dir das dann sehr einfach und convenient angezeigt, bis hin zu den Daten, die du eigentlich an das Modem schickst und bekommst.
Ja, mich würde jetzt schon interessieren, wie jemand, der noch nie was damit zu tun hatte, aber sozusagen Bock drauf hat, das zu lernen, wie lange der dafür brauchen würde, um das wirklich sinnvoll einsetzen zu können.
Also es ist gar nicht so schwer. Also ich meine, wenn du halt einen Logic Analyzer hast und irgendwie so eine Schnittstelle unbekannt und du was ransteckst und dann siehst du halt Flanken, 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 dann kannst du halt im Zweifelsfall im Internet gucken nach Encodierungsverfahren, und dann zeigt er dir, also es gibt jetzt zwar ein paar, aber es sind jetzt irgendwie keine hunderte, und dann siehst du halt, guck mal, das sieht irgendwie auf diesem Logic Analyzer genauso aus wie dort im Internet. Dann weißt du halt, das ist Manchester kodiert, also die Kodierung, und dann weißt du halt, in Manchester werden Nullen so und Einsen so kodiert, und so arbeitest du dich dann praktisch immer einen Schritt weiter. Das ist tatsächlich nicht so schwierig. Also es macht natürlich Sinn, das mit jemandem zu machen, der das schon mal getan hat, weil der sagt dir irgendwie halt sofort, das ist Manchester, und du musst halt nicht alle Encodierungsverfahren dir die Bilder angucken, wie denn so die Frequenzen dann aussehen. Aber im Zweifelsfall gibt es da sicherlich auch Bücher, die man lesen kann, die das erklären.
Um nochmal kurz auf das Manchester-Kodierungsverfahren zurückzukommen, warum nicht einfach Nullen mit keiner Spannung und Einsen mit irgendeiner Spannung repräsentiert werden. Kann sein, dass man zum Beispiel Störungen entgehen möchte und Signale doppelt kodiert oder so kodiert, dass bestimmte Bitflips, also dass zum Beispiel durch externe Umstände eine 1 zu einer 0 wird und 0 zu einer 1 erkannt werden und entsprechend korrigiert werden können.
Ach so, das heißt, wenn ich einen Logic Analyzer ansetze oder wenn ich so ein Signal beobachte, dann ist sozusagen 0 ist kein Strom, 1 ist Strom, das ist sozusagen, das ist so das...
Das ist die einfachste
Encodierung.
Das
ist die einfachste Variante, aber es gibt da noch verschiedene andere, und die kann dann ein Logic Analyzer sozusagen erkennen.
Wenn wir jetzt wieder zur Serielle kommen, dieses 8 in 1, was du kennst.
Nee, kenne ich nicht, aber ist egal. 8,
beim 8 in 1 heißt dieses N heißt No Parity, man könnte es aber auch mit Parity machen, das heißt, es wird zusätzlich zu den 8 Bits, die in ein Byte übertragen, wird noch ein Parity Bit gesetzt. Und wenn das nicht stimmt zu den 8 Bits von vorher, dann ist das Byte sozusagen die Information eine falsch Prüfsumme. Angekommen. Eine Prüfsumme, okay. Genau. Okay. Das ist halt nur ein Bit für 8 Bits, das ist relativ schlecht, aber ist schon mal besser als
nichts. Okay, das heißt, wenn ich also in den Signalstrom, den ich mir angucke, da werden, ich sage es mal, 9 Bits übertragen, aber die sind für mich eigentlich gar nicht von Relevanz, sondern für mich sind nur die ersten 8 relevant, weil das 9. ist sozusagen nur ein Check, sind diese 8
Bits. Und jetzt für die Profis da draußen sind nicht 9 Bits, sondern sind 10, weil es immer noch ein Stopp-Bit dabei ist. Das heißt, es kommt grundsätzlich immer noch eine 1 hinten dran. Ja. War es eine 1, okay. Ja, ne? Ich glaube schon. Vielleicht auch eine 0.
Für jedenfalls ist es mehr. Die Hörer werden uns in den Kommentaren zu dieser Sendung sicherlich darauf hinweisen, wenn das falsch war. So, jetzt habt ihr ganz oft SPI gesagt, und dass das irgendwie eine Programmiersprache ist. Ist das alles, was man dazu sagen muss? Oder
ja. Gibt's da noch?
Gut.
Nein, es ist keine Programmiersprache.
Ach so. Sondern?
Es ist ein Protokoll, was über... Was ist
der Unterschied zwischen einer Programmiersprache und einem Protokoll?
Das machen wir nächste Sendung.
Beides sind Grammatiken.
Dann sag doch mal, was das heißt.
Okay, aber was ist es denn jetzt? Also was macht man damit? Warum taucht das hier im Hardware-Hacking auf?
Also SPI ist ein sehr einfaches Protokoll, was man über 3 Pins steuern kann, über 3 GPIOs zum Beispiel. Und das Tolle daran ist, dass ein Pin eine Clock ist und man kann selbst bestimmen, wie schnell die Daten übertragen werden. Das heißt, ich kann ganz langsam Daten übertragen oder ganz schnell. Das heißt, ich kann das mit sehr einfacher Hardware oder so sehr performanter Hardware tun. Und letztendlich ist es der Gegenseite, die auch diese Geschwindigkeit mitsprechen kann, dann egal.
Okay. Und das ist etwas, das wird halt oft verwendet und deswegen fällt das hier so oft oder ist das gerade Standard?
Genau, also du hast eigentlich in fast allen Embedded-Devices oder selbst auch in kompletten Computern und so hast du halt auf dem Boards gewisse Busse, die da eigentlich immer sind. Das sind halt irgendwelche seriellen Schnittstellen, weil die sind einfach fürs Debuggen toll und die sind sowieso in jedem Stein drin. Dann hast du meistens irgendwie I²C, das ist ein noch einfacherer Bus als SPI. Darüber steuerst du halt ganz, ganz einfache Sachen an. Die Endpunkte dafür, die Steine dafür kosten auch nahezu nichts. Das kannst du halt einfach im Cent-Bereich aus Bord streuseln. Und
Sensoren zum Beispiel. Mhm.
Genau, Sensoren zum Beispiel. Und SPI nimmst du zum Beispiel in so WLAN-Routern, die Firmware davon steckt ja in einem Stückchen Speicher und das ist meistens über SPI angebunden, weil das halt, ja, wie Mirko schon sagt, mit drei Lanes ziemlich einfach zu verlegen auf dem Board ist. Wenn du dir jetzt was Moderneres anguckst, so PCI Express, was man von seiner Grafikkarte vielleicht kennt, das sind ja immer unendlich viele Pins da unten, das ist dementsprechend auch sehr aufwendig zu verlegen. Machst du jetzt vielleicht nicht in einem WLAN-Router, um 4 Megabyte Speicher anzubinden. Ja. Könnte man, aber macht halt keiner.
Okay, aber für einen Temperatursensor oder so, da braucht man keinen PCI-Express.
Aber das ist sozusagen eine von den Sachen, mit denen man sich wahrscheinlich früher oder später beschäftigen wird, wenn man mit Hardware-Hacking anfängt. Also für mich fühlt sich das gerade an, als ob sozusagen jetzt so die Route ist sozusagen die, du schraubst das Gerät auf, dann guckst du halt mit dem Multimeter und Oszilloskop und Logic Analyzer nach, was da gesprochen wird, findest dann die Stelle, wo Daten rauskommen und da liegt dann relativ wahrscheinlich ein SPI an, das heißt, wenn man sich dann mit diesem Protokoll beschäftigt hat, dann kann man sozusagen, dann ist man schon sehr weit vorne bei vielen Geräten, das ist quasi einer dieser Standards. Jetzt steht hier was von einem Buspiraten bei SPI. Was ist ein Buspirat? Ich möchte auch einen Buspirat haben. Kann ich dann kostenlos S-Bahn fahren? Was ist der Buspirat?
Wenn die S-Bahn mal auf elektronische Tickets umsteigt, ist das wahrscheinlich möglich, dass du es damit tun kannst. Der Buspirat ist einfach einer von sehr vielen kleinen Platinchen, die du im Internet findest. Das Problem ist halt das ist ein Stückchen Kabel.
Ja, ich weiß, aber gehört das zum Buspiraten?
Also das gehört auch zum
Buspiraten. Wir sehen hier sozusagen ein vielfarbiges, regenbogenfarbiges Kabel, das an der einen Seite einen Stecker hat und an der anderen Seite ganz viele Pins.
Ja, also der Bus Pirate ist einfach ein kleines Device, mit dem man mit sehr vielen 1, 2 und 4 Wire-Bussen reden kann. Also I²C, SPI und so weiter, weil dein Computer hat halt so einen Anschluss zumindest nicht rausgeführt. Und wenn du das dann anschließen möchtest, also du möchtest mit deinem Laptop zum Beispiel mit dem SPI-Bus von irgendeinem kleinen Gerät reden, dann steckst du den Bus Pirate per USB an deinen Rechner. Mhm. Hier, das ist er.
Ach so.
Steckst den per USB an deinen Rechner und an die andere Seite, an diesen Pinheader da, steckst du dann die Kabel, die zu dem Gerät führen, mit dem du kommunizieren möchtest.
Ah, das ist also extra dafür gemacht, sozusagen, ich muss mir jetzt nicht irgendwie Beinchen extra anlöten, sondern ich kann hier das sieht aus wie so kleine Klemmen, kann ich sozusagen damit an Bord an die passenden Punkte gehen.
Genau. Und
kann dann automatisch damit reden.
Der Buspirate ist halt das Schöne daran, du kannst dem halt sagen, verhalte dich mal wie ein SPI-Interface oder verhalte dich mal wie ein I²C-Interface. Du brauchst halt für diese ganzen Busse, die es so gibt, nicht für jedes ein eigenes Interface, sondern der kann die ganzen gängigen kann der halt alle. Und es ist eine Ich finde es ganz nette Hardware, die kostet auch relativ wenig Geld, kann man sehr viel Spaß mit
das,
haben.
Das fasziniert ja wirklich, dieses Ding, womit man das am Board festmacht, das ist so, das sind so, ist wie eine Spritze, wenn man es runterzieht, dann kommt so ein kleiner Haken raus, so eine kleine Zange, und damit kann man es anscheinend an diesen millimeterdünnen Beinchen auf einem Board irgendwie festmachen.
Wobei der Bus Pilot eigentlich, wie ich das schon sehe, ist fast zu groß für das meiste.
Okay, wieso?
Also, na, weil wenn der den Nachbarpin berührt, dann hast du halt einen Kurzschluss, deswegen muss man da schon sehr aufpassen.
Naja, das sind ja nur diese Klemmerchen, die der Chinamann dabei gepackt hat, da kannst du ja auch dünnere Spitzen oder ein bisschen Fädeldraht dran machen.
So, haben wir jetzt die Werkzeuge durch eigentlich? Oder fehlt noch was? Also hier steht noch was von Minicoms, Pegelwandlern, UARTs, aber
ja, der Pegelwandler ist im Bus Pirate auch einer mit eingebaut, ansonsten was kennt man den zum Beispiel so Datenkabel von Handys beinhalten sowas auch. Also moderne Geräte sprechen halt selten. Die Serielle an deinem Rechner ist irgendwie sowas mit 8 Volt und das haben die ganzen kleinen Boards nicht mehr. Die haben einen, oder 12?
Ja, also jetzt wird hier gerade sagen, ich glaube, jetzt wird gefachsimpelt. Also es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Spannungen
bei Geräten. Jedenfalls ist der Logic-Level, mit dem du mit den kleinen Geräten redest, selten der, den dein Computer hat. Und deswegen brauchst du halt einen Pegelwandler dazwischen, der dann auf den passenden Pegel wandelt.
Wir sollten auf
den
jeden
FTDI-Chip festhalten. Von vorhin?
Zum Beispiel den FTDI-Chip, ja.
Wir sollen auf jeden Fall festhalten, dass die serielle Schnittstelle, von der wir die ganze Zeit geredet haben, an deinem Computer in aller Regel eine ganz andere ist, als die auf zum Beispiel Routern oder Kleinstcomputern ist. Es ist keine ganz andere, es ist dasselbe Protokoll, aber die serielle Schnittstelle namens RS-232 an deinem Computer spricht von minus 20 bis plus 20 Volt. Okay. Und dein Router spricht dann halt, wie gesagt, von 0 bis 5 Volt. Und damit kannst du dir deinen Router ziemlich zerschießen.
Okay, das macht Sinn, da einen Pegelwandler dazwischen zu haben. Ich verstehe.
Damit es nicht raucht.
Damit sie. Das scheint mir überhaupt bei dieser ganzen Hardware-Geschichte also ein wichtiges Kriterium zu sein, dass es nicht rauchen soll. Also ich will nicht sagen, ich habe jetzt gelernt, wie man Hardware-Hacking macht, aber ich habe eine grobe Idee, welche Begriffe ich nachschlagen muss.
Hammer.
Jetzt Hammer, ja, werde ich gleich ausprobieren nach der Sendung an unserem Sendeequipment. Aber jetzt nochmal, wenn ich jetzt darauf Bock habe. Also wir haben ja am Anfang gesagt, wenn man anfangen will, Hardware zu hacken, dann kann man sich so einen Lötbausatz zum Beispiel kaufen und sowas zusammenbauen. Hat man so auch gemacht. So, jetzt habe ich aber diese ganzen Tools, die ihr gerade gesagt habt, das ist ja sozusagen an bestehender Hardware rumfrickeln. Ja, wenn ich das jetzt machen will, so, wie fange ich da wo am besten damit an? Also zum Beispiel am liebsten wäre natürlich, was, wenn ihr sagt, benutze Gerät das und benutze Software Suite das und das und dann sag doch mal,
was du machen willst, dann sagen wir dir, was wir dafür haben.
Du kannst es ja kombinieren, du kannst dir zum Beispiel einen Pegelwandler löten, dann hast du dir ein Werkzeug gebaut und gelötet, das ist auch nicht schwierig, da gibt es fertige Bausätze.
Oder ja, aber dann habe ich ja schon wieder was gebaut, ich will ja dieses, das finde ich ja dieses Spannende und da kann ich auch sozusagen den Reiz nachvollziehen, ich möchte dieses, okay, da ist das Gerät und ich möchte jetzt mit diesem Gerät etwas machen oder darüber etwas wissen, was eigentlich nicht vorgesehen ist. Jetzt habe ich so, also irgendwie Mirko hat sehr viel über Router erzählt. Ist das sozusagen the way to go? Nimm doch mal deinen Router auseinander und baue eine Steckdose. Das ist dieses Projekt, was du da gemacht hast. Dieses irgendwie Funksteckdose im Baumarkt kaufen, dann Router so bauen, dass er den steuern kann. Wie, meinst du, man könnte damit anfangen oder ist das schon eine Spur zu hart?
Ich glaube, das ist ein bisschen ein hoher Einstieg.
Ich glaube auch.
Vielleicht kaufst du halt so ein Arduino-Bastelboard und da braucht man fast eigentlich gar keine Tools, weil es ja bestimmt eine Menge beschrieben da, aber grundsätzlich immer Fehler macht. Brauchst halt einen Voltmeter, einen Lötkolben und vielleicht, wenn du deine Arduino richtig professionell die backen willst,
willst du deine Uhr mal erzählen?
Das meine ist so ein Uhr. Kleines. Was ist denn die Uhr?
Ja, wie soll man sagen? Ich wollte mir mal eine eigene Uhr bauen und zwar eine, ich hatte so eine Uhr, so einen uralten Radiowecker und der hatte so eine 7-Segment-Anzeige. So richtig 30, 40 Jahre alt, keine Ahnung. Sah aber immer gut aus, weil war 7-Segment, war schön groß. Alle moderneren Dinger, die da so kamen, waren immer so LCD und die mussten beleuchtet sein. Und dieses LCD, finde ich, sieht nicht gut aus. Ich wollte große 7-Segment-Anzeigen haben. Und dann dachte ich, baue mir so eine Uhr selber, wenn es halt sowas nicht mehr gibt. Und habe mir das halt gebaut und zwar dann halt noch mit diesem Funkempfang DCF-77, dass sie halt ihre Uhrzeit halt selber über...
Was in den Funkweckern halt drin ist, dieser Chip,
genau, der quasi das Uhrzeit... Genau. Und ich wollte das haben, einfach nur als Uhr, kein Wecker, kein gar nichts, sondern soll einfach nur sich selber einstellen und die Uhr anzeigen. Und ich hatte null Ahnung von nichts damals, also nicht viel, und musste halt alles Mögliche rausfinden, was ich für Bausteine nehme und was ich für Widerstände nehme, damit die LEDs nicht kaputt gehen, weil die sollen ja nicht 5 Volt kriegen, sondern kriegen ja ein bisschen weniger und so weiter und so fort. Und dann muss man sich halt da so einfummeln. Und dann ist am besten noch gut, wenn man einen hat, den man fragen kann oder mehrere, damit man nicht einen allzu viel nervt. Und dann schlägt man halt sich so durch. Und ich habe mehrere Prototypen gebaut und auch mit einem Kumpel am Anfang zusammen, der das eigentlich eine Menge gemacht hat. Und dann habe ich halt immer mehr selber gemacht. Und dann kennt man immer mehr und kann immer größere Projekte wagen und so. Und so habe ich halt irgendwie angefangen. Und da brauchst du auch Lötkolben. Multimeter ist irgendwie das Wichtigste eigentlich.
Okay, damit können wir einfach. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ihr seid ja gerne und schnell dabei, ne, zu sagen, also wenn jetzt jemand im Club kommt, ihr seid halt nicht die Reparierer, ne, die Computerreparierer. Wenn jetzt jemand in dem Status ist, der sagt so, ich würde das gerne mal ausprobieren, aber und du sagst ja auch die ganze Zeit, es ist immer gut, wenn man jemanden hat, der das kennt, kann man mit sowas irgendwie, also es ist ja Dienstag und Donnerstag ist immer offen, ne? Mhm.
Na, manchmal weiß man halt einfach gar nicht, was es für Möglichkeiten gibt, gerade als Anfänger. Und dann braucht man mal hier so einen erfahrenen Menschen, der sagt, hier, du baust da das und das, guck doch mal, da gibt's folgenden Stein, der macht das für dich oder folgendes Tool oder folgende Software, die hilft dir dabei und dann kommst du
gleich viel weiter. Noch viel einfach mal, das Gerät geht nicht mehr an. Da kann man es auch erstmal aufschrauben und gucken, irgendwie, ob jetzt irgendwie dahinter, hinter dem Schalter zum Beispiel genau Spannung ankommt oder so.
Die Frage, die ich stellen wollte, ist, kann so jemand, der jetzt die Sendung gehört hat, sagt, geil, will ich, aber ich habe halt niemanden im sozialen Umfeld, kann er dann hierher kommen an so einem offenen Dienstag und Donnerstag und nochmal gucken?
Ja, das ist immer schwierig, weil hier kommen immer eine Menge Leute, die man weiß immer nicht, wie ernst sie das meinen. Also wenn einer mit seinem großen Sack an Elektrobastelkram kommt und sagt, ich blick da nicht durch und ich will, aber das ist so ein bisschen ähnlich wie die Leute, die reinkommen und sagen, sag mal, ihr seid doch hier so im Hacken und könnt ihr mal schnell das Hacken beibringen und dann senken wir schon alle den Kopf.
Ich meinte natürlich genau das nicht.
Also ich glaube, wenn er irgendwie halt sagen kann, irgendwie, ja, ich habe mich die letzten 3 Tage damit beschäftigt, habe versucht, es selber zu machen, bin so und so weit gekommen, aber jetzt hänge ich hier fest. Könnt ihr mir nicht, also so eine spezielle, genaue Frage stellen, dann auf jeden Fall immer, aber irgendwie halt nicht hier einfach hinschmeißen und mach doch mal für mich.
Wir haben jetzt auch seit mehreren Monaten jede Woche fast einen Gast, der sich eine alte Drummaschine als Bausatz zusammenbaut.
Okay.
Und der hat das halt auch 90% davon schafft er alleine, aber ab und zu fragt er mal irgendjemand hier, wie löse ich denn das am besten?
Okay.
Und ich glaube, sowas geht eigentlich ziemlich gut. Also hier wird dir niemand Händchen halten, aber wenn du eine Frage vernünftig formuliert bekommst, kriegst du für gewöhnlich auch eine vernünftige Antwort.
Und unser Chaos Communication Congress ist ja auch schon wieder sehr nah und da wird es auch wieder ganz viele Hardware-Bastler geben.
Und eventuell, ich glaube jetzt hier auf dem VCFB, auf dem Vintage Computing Festival Berlin, da war ja auch so eine Reparaturecke, da saßen 2-3 Leute, die sich sehr gut auskannten und dann konnten die Leute mit ihrer Vintage-Hardware da hinkommen und konnten sagen, hier, guck mal, mein uraltes Diskettenlaufwerk von 54 tut irgendwie nicht mehr und kannst du mal ein bisschen gucken und so. Und ich glaube, da wurden einige Sachen repariert, weil alte Sachen gehen ja doch auch immer irgendwie kaputt. Und wenn ich mich nicht recht täusche, dann ist auch der Plan, das auf dem Chaos-Kongress jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr auch zu wiederholen.
Dazu kommen wir gleich. Ich kann zum Vintage Computing Festival noch sagen, hört die letzte Chaos-Radiosendung, da ging es ganz ausführlich drum. Und wir spielen jetzt noch eine kleine Musik und dann haben wir noch eine halbe Stunde für Hardware-Hacking. Die Musik kommt von Mr. Beep, Slowing Down the Chaos, ZX48. Das ist eigentlich ein schöner Titel für diese Sendung, Slowing Down the Chaos beim Chaos-Radio. We'll be right back. So, Slowing Down the Chaos von Mr. Beep hier im Chaos Radio 206, wo wir jetzt schon anderthalb Stunden über Hardware-Hacking geredet haben. Und wie soll ich sagen, man kann es wahrscheinlich nicht eins zu eins sofort nachmachen, aber es ist schon ein guter Einstieg, wenn man mal grob wissen will, worum es geht. Und wir haben noch ein schönes Beispiel, beziehungsweise der Berliner Chaos Computer Club hat hier noch ein schönes Beispiel. Und zwar hängt hier im Club so ein riesiges, so eine Infotafel, von die aus vielen kleinen LEDs besteht, die aber irgendwie dann auch angesteuert werden. Also das ist anscheinend auch gehackt worden. Was ist da los?
Na, die hat der Annemar Lamagun vor vielen Jahren mal bei eBay gekauft, die
Anzeige. Sag mal erstmal, was das ist eigentlich, damit man sich...
Na, manche sagen, es ist ein Flughafen-Display, aber ich glaube, unseres hier war nie auf einem Flughafen. Das war also ein Vorführgerät, da stand nur was von Vorführung in Saal 1 und so. Es war schon in die LEDs so eingebrannt. Okay. So ein bisschen, also die sind schwächer an der Stelle, so ein bisschen ausgelutscht. Aber es ist eine große Anzeige. Die kann auch in einem Flughafen gehangen haben, aber es wäre dann wahrscheinlich eher ein kleinerer Flughafen.
Könnt ihr euch auch angucken unter streaming.media.ccc.de. So, was musste da gehackt werden? Ich denke einfach so, das schließt man wie ein Bildschirm an den Rechner an und dann ist gut.
Na, da war halt so ein kleiner Mikrocontroller drin gewesen und das hat ja erstmal so funktioniert, wie wir das bekommen haben, aber es war halt zu langsam, es konnte nur ASCII-Zeichen anzeigen und kein Video und das war auch, zu langsam einfach. Mhm. Und es stand hier ein gefühltes Jahr in der Ecke und keiner hat sich mit beschäftigt, alle Leute, die Ahnung hatten, haben sich nicht damit beschäftigt und irgendwie hatte ich Langeweile und wahrscheinlich, ich glaube, es war auch zu der Zeit, wo ich mir endlich dann doch mal nach Jahrzehnten ein eigenes Multimeter gekauft habe. Okay. Und dachte ich jetzt, ich brauche irgendwas zum Hacken und wollte mal loslegen und habe mir halt so ein Modul da ausgebaut, habe es mit nach Hause genommen und habe mich da stundenlang hingesetzt und habe halt die Leitung durchgepiept, von welchem Anschluss das zu welchem Beinchen geht und habe mir sozusagen den Schaltplan so langsam nachgezeichnet, habe mir besorgt, da sind so Maxim-Chips drin, so für LED-Ansteuerung, habe geguckt, was das für einer ist und wie die funktionieren und worum welche Beinchen wie ankommen, welche Leitung und habe halt langsam rausgefunden, wie es funktioniert und habe dann, glaube ich, auch in der Zeit so einen kleinen Arduino gehabt, so ein
Was Uno ist heißt Arduino, das fehlt auch schon mal. Was ist es eigentlich?
Das ist auch so ein kleiner Mikrocontroller, der ist gerade ganz angesagt. Damit kann man auch, gibt es schon so ein Fertig-IDE, was man sich für seinen Rechner runterladen kann. Oder man kann ja auch selber mit seiner Software flashen. Dann kann man halt, da sind auch so diese sogenannten GPIOs drauf, also so Ein- und Ausgabeleitung.
Kannst du blinken lassen.
So.
Das ist so ein Ding, was auch so ein pädagogisches, also ist direkt dafür gemacht, dass man damit das auch lernen kann.
Das hat eine Designhochschule ursprünglich losgetreten,
Italien.
Genau, weil die das Problem hatten, dass diese Designstudenten ja keine Technikstudenten waren, aber heute muss ja alles blinken und da haben sie halt versucht, etwas zu entwickeln, womit man möglichst leicht, ohne viel Programmierkenntnisse in einer sehr einfachen Sprache Lämmchen blinken, kleine Motörchen bewegen kann. Also die haben den Chip nicht erfunden, aber die Entwicklungsumgebung dafür und das ganze Board halt.
Genau, das gibt es bis heute noch. Das ist auch so eine Art Standard. Das ist so ein bisschen nicht wie Raspberry Pi, aber deren Erfolg war dadurch, dass sie halt ganz viele davon gekauft haben. Und deswegen gibt es ganz viele Internetseiten, die sich damit beschäftigen und Aufsätze, sogenannte Shields anbieten. Und dann kann man halt ganz viel mitmachen. Und jedenfalls so einen hatte ich, habe den dann halt an dieses Modul, was ich hatte, angeschlossen und habe halt so lange gebastelt und programmiert und gemessen und getan, bis ich halt das selber geschafft habe, Daten in diese eine Leiste, die ich da mitgenommen habe, irgendwie reinzuschieben. Und als ich das dann hatte, dachte ich, okay, dann jetzt mal mehrere Leisten und dann mal alle Leisten. Und so habe ich mich langsam halt nach vorne gearbeitet. Und über die Jahre wurde es dann mal besser, besser, schneller, schneller. Und bis es halt heute so ist, wie es ist.
Jetzt kann man ja wirklich sozusagen, also müsst ihr vorstellen, wie auf dem Flughafen sozusagen schon diese Anzeigen, wo halt Abflug und Anflug angegeben werden. Aber man kann jetzt Videos drauf gucken und das ging
sozusagen. Also damals ging es gar nicht, da konnte man zugucken, wie die Zeichen so langsam ins Display geschoben wurden. Also
wirklich so wie früher so die Flap-Display, Flap-Dinger, wo es halt wirklich alle paar Sekunden hat es mal irgendwie die Dings umgeschaltet. Ja. Und inzwischen ist es
50 also das, Hertz, wenn ihr,
Video.
Wenn ihr Hardware sozusagen, Hardware-Hacking anfangt, könnte das eines sein, was dann später, wenn ihr richtig fit seid, an den Start kommen kann. So, jetzt haben wir noch so ein paar Sachen für Leute, die anfangen. Wir haben schon geklärt, irgendwie, wenn man eine konkrete Frage hat und irgendwie schon so auf dem halben Weg ist, dann kann man auch gerne herkommen und mal gucken, ob jemand helfen kann. Aber jetzt zum Anfang, habt ihr so ein paar Quellen gesammelt, wo ihr sagt, okay, damit könnte man vielleicht an den Start gehen und mal so gucken, wie man ganz von vorne anfängt. Also so ein Arduino habe ich jetzt schon gehört, das kann man da schon auch machen oder so Bausätze zum selber löten kaufen, aber was gibt's denn noch?
Also für die Inspiration kann man sich, gibt es da so eine Webseite, die Hardware-Hacks sammelt. Das ist hackaday.com mhm. und die listet immer mal wieder interessante Hardware-Hacks auf, wo man als normal sterblicher Mensch eigentlich gar nicht drauf kommt, was man so mit welchen Geräten noch so anstellen kann. Und das ist da durchzuscrollen und sich das anzugucken, was da Leute gemacht haben,
ist immer großartig. Aber ist das sozusagen, ist das eher so, guck mal hier, das sieht geil aus oder auch so mit Anleitung?
Das ist dann immer so eine kurze Zusammenfassung mhm. und verweist dann meistens auf so Blogposts, wo die Leute, die das gemacht haben, beschreiben, wie sie darauf gekommen sind, was sie genau gemacht haben, Source-Code zur Verfügung stellen, Tools, die sie verwendet haben. Das ist schon meistens sehr elaboriert alles.
Alles klar, sehr schön.
Also zum Beispiel der Roomba, dieser automatische Staubsauger, der hat irgendwie immer nur rechts rumfährt und die hätten halt gern, dass er links rumfährt. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel irgendwie hier, du musst das und das machen und dann fährt er auch links
rum. Okay, sehr cool. Sehr schön. Was gibt's noch?
Ja, es gibt ein tolles Buch, Hacking the Xbox heißt das, von Bunny Hung. Das ist jemand, der sich sehr viel mit Hardware beschäftigt und in diesem Buch hat er niedergelegt, wie er sich damals die erste Spielekonsole, diese Xbox, geschnappt hat und halt versucht hat, die zu hacken. Und als er damit angefangen hat, war er halt auch noch relativ unversiert und hat sich seine ganzen Tools nach und nach erarbeitet und selber entwickelt und erzählt halt, wie das alles so passiert ist. Ist sehr schön zu lesen und gibt einem auf jeden Fall einen tollen Einblick in, was man so machen kann und wie man so dahinter kommt, wie man selber dahinter kommt, wie was funktioniert.
Also auch so die Basics, leider halt inzwischen auch schon wieder ein bisschen älter, ja. Aber so wirklich die Grundlagen findet man da relativ.
Ja, aber so eine Xbox zum Hacken ist ja dafür auch nicht mehr so teuer.
Genau, und das Buch kann man auch kostenlos online beziehungsweise als E-Book lesen oder sich halt kaufen. Gibt's auf hackingthexbox.com.
Die, wie ist es überhaupt mit Spielekonsole? Ich erinnere mich noch, dass wir damals bei der PlayStation 1 tatsächlich von Hand einen Chip raufgelötet haben, um Homebrew-Software laufen zu lassen.
Hast du das gemacht?
Ich glaube, ich habe es versucht, es hat nicht geklappt und wir hatten dann im Freundeskreis sozusagen den Spezialexperten dafür. Wie ist denn das heute eigentlich? Wisst ihr das? Also spielt das bei Konsolen überhaupt noch eine Rolle? Also, weil ich habe das letzte Mal, als ich von einem Konsolenhack gehört habe, da war das auf einem Kongress für die PlayStation 3 und da ging es irgendwie um Superkryptographie und weiß der Geier was.
Also wie ich vorhin auch schon meinte, irgendwie das die Hardwaren ist eigentlich die Vorstufe für Software. Ja. Heutzutage ist überall Software drin. Also in der Regel sind tatsächlich so Spielkonsolen-Hacks inzwischen größtenteils Software-Sachen.
Also die Xbox 1 zum Beispiel war eine, ich glaube, die erste Spielekonsole, die eigentlich ein ganz normaler Computer war.
Ja.
Da war ein x86er Prozessor drin, da lief ein Betriebssystem und entsprechend konnte man auf Software-Ebene da angreifen.
Okay. So, gibt es noch mehr Anlaufstellen für Neulinge?
Also die Betreiber der Hackaday-Seite veranstalten ein Event in München am 13. November und haben dazu die Erferkreise, also die CCC-Ableger in ganz Deutschland eingeladen und da werden mit Sicherheit sehr interessante Projekte präsentiert.
Ist das, also Hackaday ist sozusagen, ist das jetzt was Einmaliges oder ist das eine Veranstaltung, die häufiger stattfindet?
Also die kommen ja aus Amerika, dort gibt es das schon öfter, in Deutschland ist es glaube ich das erste Mal.
Ich glaube auch, ja.
Okay.
Ja, dann was vielleicht noch zu nennen wäre, wenn man sich erstmal so ganz grundlegend mit, wie die ganzen Rechner und so funktionieren, die Fiona, die neulich auch mal beim Chaos Radio dabei war. Nee, war sie nicht, sie war ja krank. Sie wollte dabei sein. Sie
soll, nächste Mal.
Genau, die hat einen Podcast dazu, Noobcore heißt der, wo sie sehr einfach den Leuten erklärt, wie Computer funktionieren. Das ist sicherlich auch ein schöner Einstieg. Dann gibt es es ist eine Firma, Adafruit heißen sie, die machen sehr viel kleine Bausätze. Du fragtest ja vorhin nach Bausätzen und sie haben auch unter learn.adafruit.com sehr schön geschriebene How-Tos, wie man sehr einfach Dinge machen kann und sehr schön erklärt, wie das alles funktioniert.
Okay. So, das sind die Dinge, mit denen ihr euch beschäftigen könnt, wenn ihr das mal anfangen wollt. So, bevor wir dann zu den Hausmeistereien am Ende noch kommen, da gibt es noch so ein paar Termine anzukündigen, was ist denn jetzt sozusagen. Also zwei Fragen an jeden von euch nochmal. Das eine ist, was ist euer nächstes Projekt? Und das andere ist, was würdet ihr gerne mal sehen? Also wo denkt ihr so, da müsste eigentlich mal jemand? Dennis, fang mal an.
Das nächste Hardware-Projekt?
Ja.
Weiß ich gerade gar nicht. Ein anderer erstmal zuerst, ich muss überlegen.
Okay. Starbuck?
Fangen wir bei Mirko an.
Ich muss auch überlegen.
Was? Ist das sozusagen, ist Hardware-Hacking nichts, was man längerfristig plant? Sondern also, ist das immer so, dann fällt einem das Gerät mal auf den Fuß und denkt man, jetzt könnte ich aber auch mal?
Eigentlich ist es genau so. Also irgendwie macht das Gerät nicht genau das, was man möchte oder zu wenig. Oder die Schmerzschwelle ist überschritten, wo man denkt, ach verdammt, jetzt kann ich das nicht mehr aussitzen, sondern muss da mal Hand anlegen und versucht, die Situation zu verbessern.
Hardworking so im ganz klassischen Sinne auch. Mein nächstes Projekt wird sich mit Fußfesseln beschäftigen. Also das Ding, die Dinger, die halt die Gefangenen an den Fuß kriegen.
Hast du da Scheiß gemacht, Starbuck?
Ich habe tatsächlich keinen, aber ich
würde mir halt
gerne mal tatsächlich auch so die Sicherheit von ihm angucken, also irgendwie, wie hardwaremäßig sichergestellt wird, dass das nicht abgenommen werden kann, was da so für Hardware drin ist, zum Beispiel ein GPS-Modul, ein GSM-Modul, wie die miteinander kommunizieren und wann sie was tun. Das ist halt.
Hast du schon eine Schätzung, wie hoch der Verbrauch sein wird?
Das Problem ist, man kann sie tatsächlich nicht kaufen in Deutschland und auch in Amerika nicht. Sie werden halt verliehen an den Staat oder an die Gefängnisse. Alibaba hat sie im 5000er Stückzahl als kleinstes, glaube ich. Das heißt, wenn ich welche habe, dann habe ich genug.
Okay, das
also die Beschaffung ist tatsächlich derzeit das Problem.
Crowdfunding für 5000 Fußfesseln kaufen.
Na, ich versuche mal ein Verbrechen begehen. ich versuche irgendwie halt mal so leihweise, beziehungsweise die gehen mir immer so.
Könnten Sie mir mal ein Muster schicken?
Genau, ein Muster.
Alle kleinen Kriminellen, die so ein Ding haben und sowieso auf der Flucht sind und die den abgemacht haben können, bitte mal hierher schicken.
das wäre tatsächlich.
Ich weiß,
nachts um drei bei Starbucks klopfen, wenn sie noch am Fuß ist.
Ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt nochmal irgendwie kommentieren sollte. Oh Gott. Na gut. So, Peter, hast du noch ein Projekt?
Ja, es liegt momentan unten im Keller, dieses Amazon Fire TV, so das Apple TV für die Nicht-Ei-Besitzer.
Ja.
Das ist in der europäischen Version leider momentan noch nicht rootbar oder hackbar und da sitzen wir gerade dran und schauen mal, was man da noch so machen kann.
Inwiefern, was man da noch so machen kann?
Naja, also genau das, was wir vorhin so angesprochen haben, die Schnittstellen auf dem Board sind mittlerweile alle bekannt und jetzt ist die Frage, wie man über eine der Schnittstellen dem Gerät andere Software zum Booten gibt, als es von Werk aus hatte, damit es das tut, was man will.
Und das macht man tatsächlich dann sagen, indem man sich irgendwie so Datenströme anguckt und sagt, so, da schicke ich vielleicht nochmal ein umgekipptes Bit rein und dann ist das alles anders.
Hoffentlich muss es nicht so weit gehen, der momentane Plan ist ein bisschen einfacher, also diese auf der Platine von dem Board ist ja wiederum ein Flash-Speicher, in diesem Fall etwas, was so ähnlich funktioniert wie eine SD-Karte. Mhm. Und die Hoffnung ist, mit diesem Flash-Speicher reden zu können, ohne ihn vorher von dem Board runterkratzen zu müssen, weil der leider außen keine Beinchen hat, wo man sich einfach dranhängen kann. Mhm. Und wenn das klappt, dann kann man mit ihm halt reden, so ähnlich, als wäre es eine SD-Karte. Und dann kann man einfach die Software reintun, die man da drin haben möchte, zumindest so der Plan.
Alles klar. Dennis, hast du noch was? Ist dir noch was eingefallen?
Nee, ich habe schon überlegt die ganze Zeit, mir ist nichts eingefallen gerade. Aber es kommt auf jeden Fall immer irgendwie was. Und Software machen wir auch noch so. Wir machen ja nicht nur, das ist ja kein wirkliches Hardware, da wird dann Strom angeschlossen und fertig.
Mirko, noch ganz kurz, du bist ja bei den Freifunkern auch. Ist es da, du hast jetzt schon ganz viel von Routern auch erzählt. Ist es auch irgendwie mit Antennenbau und sowas, ist es auch Hardware-Hacking oder ist das eigentlich.
Oh ja, in der Tat. Aber ich. Ja.
Das fragst du mich jetzt 5 Minuten vor Ende der Sendung.
In der Seabase immer passiert in Berlin und Antennenbau ist so ein Voodoo-Thema, weil. Man sieht einfach nicht, was da durch die Luft, was da über den Äther geht. Ja. Und man erinnert sich, glaube ich, noch, jeder hat es mal gemacht, irgendwie so eine Antenne in der Hand gehabt und versucht, die so zu richten, dass irgendwie der Fernsehempfang besser wurde mit dem Hammer. Man kann halt nicht, also das Ganze als normaler Nutzer auf theoretischem Niveau nachzuvollziehen, ist einfach schlichtweg unmöglich. Also es gibt ja nicht einfach Tools, die man sich für wenig Geld kaufen kann, wo man dann sieht, in welche Richtung genau diese Wellen gehen und wo man die Antenne aufzustellen hat, wo man sie zu verbessern hat. Das ist alles irgendwie ja ein großes Trial and Error. Und das wurde exzessiv in der Seabase praktiziert und zum Optimum gebracht, sodass da Antennen gebaut wurden, womit man WLAN-Richtfunkstrecken von einem Bezirk in den nächsten gebaut hat. Und aber das waren auch immer Erfolgsgeschichten.
Das ist jetzt so, dass ihr da am Ende seid. Also da ist quasi jetzt das fertig und ihr habt wenn ihr irgendwo Antennen aufs Dach setzt, habt ihr dann halt auch schon fertige Baupläne zumindest.
Genau, ja.
Okay. Tja, falls ihr noch was zu forschen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare zur Sendung schreiben. Wir sind dann, glaube ich, mit dem Hardwareking auch durch. Ist der denn hier im Saal? Schreit jetzt gleich noch einer? Nein, ich möchte auch noch was sagen. Schreit der Saal?
Die schlafen alle schon.
Ich brauche das nächste Mal für so ein Tumbleweed-Geräusch für meine Soundkarte. Es gibt aber noch ein paar Termine, die ihr ansagen wolltet. Also ich vermute zumindest mal, dass es am Ende des Jahres einen Kongress gibt.
Es gibt zum Ende des Jahres einen Kongress.
Das ist ja verrückt.
Und zwar den 31. Vom 26. Dezember bis zum 30. Dezember.
Vom 26.
Zum? Nicht 27.?
27.
Wir sind eher am 26. schon da.
Okay, verstehe. Wenn Leute noch viel mithelfen wollen, dann kommen die schon einen Tag früher. Ja.
Oder also zwei Tage.
Offiziell am 27.
Es geht am 27. geht der Kongress los und sozusagen alle, die früher da sind, die armen Schweine, die arbeiten müssen.
Und es wird einen Hardware- und Making-Track geben, wo genau solche Hardware-Hacks präsentiert werden, auch auf dem Kongress. Und es wird eine Reihe von Workshops geben, wo man dann auch hands-on nachmachen, mitmachen kann, gezeigt bekommt, was alles so möglich ist und so weiter.
Okay, gibt's schon Tickets?
Nein, aber bald.
Gibt's genug Tickets?
Es gibt dieses Jahr genug Tickets. Doch.
Okay, sehr schön. Gibt's noch andere Dinge, die anzusagen sind? Ich lese hier noch etwas von einem Heidelberg.
Also es gibt, wie auch, glaube ich, fast alle letzten Jahre, die RGB2R. Ich weiß nicht genau, was es ausgesprochen, doch Root Gag Back to the Root. Also es ist ein Retro-Gaming-Event, also sozusagen wie die Vintage Computing, halt bloß mit Spielen. Mhm. Das heißt, da hast du deinen alten C64 oder deinen Super NES oder noch viel ältere Hardware, so Pong und sowas.
Ja.
Und sie treffen sich in Heidelberg vom 31.10. bis 2.11. und einfach mal nach RGB2R googeln und dann findet man die nötigen Informationen.
Und dann kommt Pfiff nach Berlin.
Das ist bald, das ist dieses Wochenende.
Das ist jetzt Wochenende. Sozusagen. Das ist quasi, also wenn die Sendung vorbei ist, dann geht's los. In der Tat, geht aber bis 2.11. Was ist Pfiff? Was machen die hier in Berlin? Was passiert da? Was ist da los?
Das ist das Forum für InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Die machen eine Konferenz mit dem Titel Der Fall des Geheimen, ein Blick unter den eigenen Teppich. Geht halt um das ganze Thema Whistleblowing und verantwortungsvolle Umgang mit Wissen, glaube ich.
inklusive mehrerer CCC-Größen als Vortragender und Mitorganisatoren, glaube ich, auch zumindest Unterstützer. Mhm. FIFF dort irgendwas, auch einfach mal googeln.
Genau, oder Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten und das Ganze wird auch gestreamt werden. Also wer es nicht hinschafft, kann es auch von zu Hause angucken. Das ist in Berlin.
du weißt nicht, von wo der Stream kommt.
Schaut in das Internet, wir hören aus dem auf TU.
In der TU, ja. Das ist ja noch präziser.
Naja, immerhin. So, dann vielen Dank fürs Mitmachen an Dennis, Starbuck, Peter, Mirko, Danimo, Wetter, die Shownotes, die auf dem Sofa sitzen und alle anderen, die mitgemacht haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt diese Folge, wenn ihr sie gehört habt, gerne kommentieren, denn Applaus und Kommentare sind der Lohn des sind der Lohn des Künstlers. Chaosradio.ccc.de, da findet ihr alles, falls ihr schon vergessen habt, wo ihr diesen Podcast runtergeladen habt, nachdem ihr ihn gehört habt. Mein Name ist Markus Richter und ich habe euch nur noch eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss. You know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many 40s they smoke. How many women they've pissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious diss track. Spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cow-paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt-style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website! Hello, my future girlfriend. This is what I sound like.
Order send it, cup it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, the sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes, ooze, ooze, happy face balloons. Unfadable pokey tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds hung over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a V-thang. Moin, kang, kong, jump, ping. 1, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It's an index finger party.
Even your losers holla website. Everybody come on holla website. Come on, come on, a holla website.
Don't forget I'm in your extended network. Biatch.
XO 2000. Blah.